geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von fredcarpet.com.
Was kommt, was wird geil, worauf freuen wir uns wie ein Kind an Weihnachten? Das wollen wir heute klären, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit Folge 39 von Genregeschehen. Und das mache ich natürlich nicht allein, sondern wie immer mit meinen beiden Orakeln an der Seite, Tino Hahn.
Hallo.
Und André Hecker.
Moin moin.
Mein Name ist Daniel Schröckert, ihr seid hier bei Fred Carpet und Genregeschehen oder eben auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und ja, hier ist heute kein Programm. Also hier gibt es keinen Programmüberblick, denn dies ist eine kleine Spezialausgabe, würde ich sagen. Beziehungsweise es wird die wahrscheinlich kürzeste Ausgabe Genregeschehen aller Zeiten. Ich sag's jetzt hier mal mit an.
Das sagst du jetzt.
Das sage ich jetzt, genau. Und ja, wir wollen heute nicht über Vergangenes sprechen, beziehungsweise etwas, was jetzt irgendwie gerade demnächst erscheinen wird, sondern wir wollen einen Blick in die Zukunft werfen. Wir wollen ein paar Filme besprechen oder ein paar Titel nennen, auf die wir uns im nächsten Jahr freuen. Wir stehen kurz vor Weihnachten, wir stehen kurz vor Jahresende. Normalerweise hätte man vielleicht gedacht, oh ja, jetzt machen sie irgendwie ihre besten Filme des Jahres oder so eine Art Jahresrückschau. Nein, das machen wir erst in der nächsten Ausgabe, denn wir sind Menschen, die bis auf den letzten Tag noch Filme glotzen wollen, um auch wirklich alles Relevante in diesem Jahr gesehen zu haben. Und deshalb lassen wir drei sogar, jeder von uns lässt sich immer gerne doch wirklich lange Zeit, um irgendwie eine Jahresbestenliste zu erstellen. Und wir wollen wirklich jede Zeit oder jede Stunde nutzen, die uns zur Verfügung steht, um noch Filme zu schauen, die vielleicht in die Liste wandern können. Und deswegen haben wir gesagt, gut, stellen wir heute einfach mal so ein paar Filme vor, ja, auf die wir uns im nächsten Jahr freuen. Und das machen wir so reihum. Jeder hat so ein paar Highlights, die er hervorheben wird. Und dann gegen Ende oder beziehungsweise nachdem wir so ein paar Filme besprochen haben, lassen wir einfach nochmal so ein paar Titel fallen, die dann auch auf jeden Fall in unserem größeren Interesse oder beziehungsweise die etwas stärker auf dem Radar sind. Und ja, kommen dann hoffentlich zu einem baldigen Ende, nachdem ich jetzt hier schon fast 3 Minuten gelabert habe.
Vielleicht an der Stelle nochmal einen Hinweis, weil wir auch auf Instagram nochmal ein paar Fragen bekommen haben die Tage irgendwie, von wegen, ja, gibt's irgendwie auch Listen, wo man die Filme, die ihr besprecht, mal einsehen kann, ist ja immer so viel. Ja, also guckt in unsere Shownotes. Hat nicht jeder Podcatcher natürlich, aber bei Spotify, den großen oder auch den normalen freien Podcatchern sind die eigentlich immer dabei. Also das Showboard quasi, da seht ihr alle Notizen zur Folge. Da verlinken wir jeden Film mit Trailer und auf Letterboxd, die wir besprechen. Und ihr findet auf unserem Letterboxd-Account, dem lohnt sich es eh zu folgen, der heißt Genregeschehen, obviously. Da gibt es zu jeder Folge eine Liste mit allen Filmen, die ja zumindest so mehr oder weniger mehr als 10 Sekunden besprochen werden, sind da drin. Das heißt also nicht nur die Filme, die Hauptfilme, die wir reden, sondern oft kommen wir ja von dem einen auf den anderen oder reden noch über einen anderen Film desselben Regisseurs oder der Regisseurin und so weiter. Also alle Filme, die irgendwie ein bisschen mehr besprochen werden als in 3 Sätzen, sind auf diesen Listen drauf. Und da habt ihr dann direkt alle Übersichten und könnt gucken, über welche Filme wir geredet haben. Natürlich mit allen Infos, die Letterboxd dann eben auch bietet. Also folgt unserem Letterboxd-Account. Auch den Link zum Account selbst findet ihr in den Shownotes und den sharen wir auch immer wieder mal auf Social Media. Also guckt da rein, da habt ihr einen Überblick über alle Filme von Folge 0 an bis heute, über die wir geredet haben.
Genau. So, weil ich jetzt schon so lange geredet habe, überlasse ich gerne einen von euch beiden das Feld und ja, den ersten Film so gesehen. Das erste Highlight, auf das er sich freut.
Ja, komm Tino,
fang
du an.
Also ich fange mal an, weil ich wahrscheinlich auch den habe, der zumindest in Indien auch als nächstes starten wird, nämlich am 7.1.2022 und dabei geht es um Rrrr oder ausgesprochen Rise, Roar, Revolt. Ja, ich weiß nicht mehr, jetzt heißt er Triple R, ist das ein Triple R-Titel, heißt er RRR oder heißt würde halt dann weiter Rise, Roar, Revolt. Aber ich merke schon beim zweiten Mal aussprechen, habe ich schon einen kleinen Zungenbrecher drin. Das ist der neue Film von S.S. Rajamouli, den der ein oder andere von euch und die ein oder andere von euch vielleicht von Bahubali und Bahubali 2 The Conclusion kennt. Und die älteren Genrehasen unter uns, vielleicht auch noch von EK, beziehungsweise im Westen besser bekannt als Maki, wo ein ermordeter Mann als Stubenfliege wiedergeboren wird und versucht, seinen Tod zu rächen und nebenbei noch die Liebe seines Lebens zu erobern. Den könnt ihr euch auch mal reinziehen. Und wenn ich schon so viel über seine älteren Filme rede, liegt das auch daran, dass über Rise Raw Revolt noch nicht allzu viel bekannt ist, aber es wurde ein 3-minütiger Trailer abgefeuert, der auch hauptsächlich aus Feuer besteht. Also er zeigt viele Explosionen auf einem technisch sehr imposanten Level inzwischen, denn Bahubali 2 hat ein Budget von etwa 25 Millionen, der Rise Raw Revolt hat jetzt ein Budget von 40 Millionen, was alles für Hollywood-Verhältnisse relativ lächerlich klingt, aber wenn ihr euch die Bahubali 2-Sache anguckt und wie geil das teilweise schon aussieht, vor allen Dingen wie viel da aufgefahren wird, dann werdet ihr spätestens beim Rise Raw Revolt-Trailer mit der Zunge schnalzen, denn technisch finde ich, ist das jetzt schon nicht mehr wirklich von Hollywood zu unterscheiden. Bloß, wenn irgendwann so ein indischer Film nochmal die 100 Millionen bekommt, keine Ahnung, was dann abgefeuert wird. Geht auch wieder 187 Minuten. Von daher bin ich guter Dinge, dass im Trailer nicht alle Setpieces gezeigt wurden. Und die Story, naja, um irgendwas muss es auch gehen. Hier geht's halt wieder um zwei legendäre Revolutionäre und ihre Reise von zu Hause weg, bevor sie doch 1920 zurückkommen nach Indien, um für ihr Land zu kämpfen.
Also, Tino, beziehungsweise, meine sehr verehrten Damen und Herren, als jemand, der relativ spät erst in diese Bollywood-Action reingekommen ist, aber sich halt dann auch dann begeistert hat lassen, eben durch Bahubali kann ich sagen, ich habe da auch richtig, richtig Bock drauf. Die 187 Minuten, die schrecken mich schon wieder so ein bisschen ab, weil das wirst du halt wahrscheinlich nicht so schnell synchronisiert sehen, sondern erstmal mit Untertiteln. Und 3 Stunden lesen ist halt auch schon wieder so eine Sache, aber die Szenen, allein diese ganzen eingefrorenen Bilder, wenn sie halt immer wieder irgendwie einen Schlag oder so in der Luft halt einfrieren oder verlangsamen, sagen wir so, das ist so geil, das ist schon wieder so exzessiv, das ist, entweder man findet es halt aufrichtig cool, oder man findet es zumindest herrlich dumm, ja, also und beides, sag ich mal, spricht für diese Filme. Und ich bin ja auch erst durch, also so richtig auf den Trichter durch Bahubali gekommen. Und ich hätte wirklich im Leben niemals gedacht, dass ich mir die beiden Filme hintereinander weg angucke, wenn ich, sag ich mal, einen Trailer dazu gesehen hätte, weil das ist eigentlich normalerweise etwas, was ich überhaupt nicht mag. Aber trotzdem, ich bin so fasziniert ich bin so gefesselt worden von dieser ja, sowohl Ästhetik wie halt auch von dieser Einstellung, ja. Also was sie halt machen, wie sie es machen, dass sie halt irgendwie versuchen, alles zu machen. Und es ihnen egal ist, ob es jetzt mal besser oder eben mal total grottig aussieht. Aber sie machen es halt einfach. Und dieser Elan irgendwie, ich weiß nicht, das hat was anderes als Hollywood-Kino. Selbst wenn Hollywood-Kino Filme daherkommen, die viel wollen, aber es nicht ganz so gut können oder eben nicht das nötige Budget haben, wirkt es nicht so lustvoll, würde ich jetzt mal sagen, wie hier bei Bahubali oder Maki oder Sahu oder was weiß ich was.
Das liegt halt auch stark, um mal da ein bisschen ins Philosophische beziehungsweise Psychologische reinzugehen, dass das indische Kino stark der Philosophie beziehungsweise der Theorie des Dramas von dem Philosophen Rasa irgendwie verankert ist, und die haben nie Realität als irgendeine Art von Ziel für sich gesehen. Das ist ja oft im Westen so, als Realität oder Realismus irgendwie eins der Ziele ist, die ein Film erfüllen soll. Aber bei indischen Filmen geht es halt darum, dass Kunst Emotionen oder Schönheit erzeugen soll. Und wie das erzeugt wird, ist scheißegal. Hauptsache es funktioniert. Deswegen kann da irgendwie eine Kampfsequenz kommen, wo Leute 20 Meter hoch in die Luft gewirbelt werden. Dann wird 5 Minuten lang darüber gesprochen, dass Liebe das Wichtigste im Leben ist. Dann wird getanzt, dann gibt es eine Explosion. Hauptsache ist es extrem und löst irgendwas aus. Und dass das nicht in Realismus verankert ist, ist eigentlich relativ scheißegal. Das ist eher so ein Western-Ding, dass pure Emotionen dürfen nur durch was Realistisches ausgelöst werden. Weil bei allem anderen sagt man schnell, es ist Kitsch, und das mag natürlich auch stimmen. Aber solange halt Spider-Man kopfüber von der Decke runterhängen darf, um irgendwie einen Filmkurs lang kurzen Tanz abzugeben, und man da sagt, hey, das ist cool, solange kann halt Bollywood auch machen, was es will, finde ich, solange es funktioniert. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt an einem Mangel an realistischen Filmen dann auf einmal leiden würden. Dafür gibt's ja immer noch genug. Also.
Genau.
Und ja, für jedes Bahubali gibt es halt einen Vortex, von daher, das gleicht sich ja alles aus.
Ja, und ich finde, das zieht sich halt generell durch die asiatischen oder östlichen Filmregionen. Ne? Also ich meine, vergleichen wir es halt auch einfach mal mit dem japanischen Kino oder halt mit dem frühen Hongkong-Kino und so. Das sind ja auch alles Filme, die ihr Herz offen auf der Brust tragen, so und wirklich immer, ja, was wir halt als theatralisch oder overacted oder ja kitschig oder sonst irgendwas bezeichnen, ist ja auch etwas, was zum Beispiel ein John Woo ganz, ganz auf seine eigene Weise, aber eben im gleichen Geiste irgendwie schon, ja, ganz groß gemacht hat und halt was ihn auch groß gemacht hat, so. Und das ist etwas, was ich halt am asiatischen Kino oder am östlichen Kino, wie man immer das auch jetzt bezeichnen möchte, halt dann wirklich immer wieder genießen kann, weil das halt eben, wie du sagst, nicht unbedingt so treu dem Realismus verpflichtet ist, sondern halt eben auch nur das abbilden soll, ja, worum es denen halt alle geht, nämlich eben die Gefühle, die großen und die großen Themen und ja, das Innere. Und das finde ich cool. Deswegen. Ja.
Also ich meine, das Schlimmste, was mir bei Bollywood bisher passiert ist, halt, dass ich den Kopf geschüttelt habe. Aber was mir bei vielen Hollywood-Filmen halt passiert ist, dass ich einfach nur mit Achseln zucke. Und das ist ja die schlimmste körperliche Reaktion, die ein Film eigentlich hervorrufen kann. Also da schüttel ich lieber den Kopf, als dass ich die Achseln zucke.
Ja, ein Kopfschütteln kann ja auch in einer gewissen Weise positiv sein. Also es kann ja aus einer überforderten Begeisterung auch sein, nach dem Motto, ich kann es nicht glauben, aber ich finde es super.
Ja.
Ja, aber lieber What the fuck Momente als
Langeweile.
Genau, so ja. Von wegen I don't care. Oder? Ja. Also ja. Muss ich halt auch sagen, selbst irgendwie, ja, Cats ist jetzt ein blödes Beispiel, weil der war wirklich langweilig. Aber ja.
Ne, ja, aber das also, trifft's ja irgendwie schon. Also ein Bollywood-Film ist in seinen schlechtesten Momenten auch relativ nah an Cats dran, macht aber immer noch Spaß.
Ja.
Und viele von denen sind ja auch deutlich geerdeter. Also dieser Rise Roar Revolt wird sicherlich auch natürlich so Kitsch-Exzesse drin haben, aber gleichzeitig sehr, sehr, nicht grounded ist das Falsche, aber gleichzeitig wirkt er ja schon eher wie ein harter Actionfilm.
Ja, also ich meine, Bahubali war ja schon fast, also es war ja ein Märchen.
So. Ja.
Und ich würde den Rise, wie heißt der?
Rise, Roar, Revolt. Das war jetzt das letzte Mal. Es wird immer schlimmer mit diesem Roar.
Sag lieber wieder Rrr.
Ich würde den auch eher in diese Ecke einordnen. Wie hieß dieser Indiana Jones Verschnitt, wo der Polizist am Anfang in der Kneipe da erstmal.
Boah, jetzt machst du es mir noch schwerer. Das kann ich nicht aussprechen.
Okay, aber du weißt, welchen ich meine, ne?
Ja, ja.
Den habe ich bisher auch nur ein Stück weit gesehen, weil ich es nie bisher ganz geschafft habe. Aber ich glaube, der geht mehr in die Richtung. Oder wie hießen die von Tiger Schroff? Diese Rambo-Verfilmung, also diese Rambo-Verschnitte.
War. Ja, war. Oder wie sie es nennen, W-A-R. Ja. Weil natürlich bei War ein Punkt zwischen jedem Buchstaben muss, klar.
Und wie heißt der Film, den du jetzt letztens bei Netflix irgendwie empfohlen hattest? Wo du gesagt hast,
der hieß Soranyachi. Ist halt immer, weil sie ganz oft nach der Hauptfigur benannt sind. Ich weiß aber nur, dass ich morgen Pushpa The Rise mir anschaue. Und da gibt's eine 6-minütige Actionsequenz, wo sie irgendwie mit 800 Leuten mehrere Wochen dran gearbeitet haben. Also da bin ich schon gespannt.
Okay. Ja, aber ich, also wie gesagt, den Triple R, den würde ich eher in diesen Regionen verorten.
Ja, ja,
nicht
absolut.
So sehr also, in diesen historisch. Ja. Märchenhaften. Ja.
Und ja, je mehr Bollywood sich auch im Westen ausbreitet, desto mehr sieht man halt auch, dass es da sehr ernsthafte Filme gibt. Also auf Netflix gibt es zum Beispiel auch diesen Artikel 15, den würde ich halt in einem Atemzug mit True Detective Staffel 1 nennen. Bloß eine Mischung aus Freies Land von Albert, also eine Mischung aus True Detective und Freies Land mit so einem Fokus auf Indien, wo man halt auch so denkt, okay, da ein Hollywood-Remake würde 1:1 aussehen wie Mississippi Burning, wo man so denkt, okay, da ist jetzt gar nichts mehr irgendwo, wo man dann Berührungsängste oder so haben muss. Aber gleichzeitig mag ich natürlich dieses reine Überwältigungskino auch sehr gern.
Ja. Gut, André.
Ja, dann gehen wir nur ein paar Tage weiter im Release-Kalender quasi und haken einmal einen sehr bekannten Film ab, den sicherlich viele auf der Uhr schon haben, aber auf den ich mich trotzdem tatsächlich sehr freue, jetzt nach dem Material, das bisher rausgekommen ist, nämlich der neue Scream. Ich bin einfach großer Fan der Reihe und ich fand ja auch, dass die so mit Flaws aber ihre Qualitäten gehalten haben. Ich mochte den vierten auch trotzdem echt ziemlich gerne und mochte auch die erste Staffel der Serie echt gerne. Und ich finde, das Konzept hat immer noch irgendwie Hand und Fuß. Und ja, es ist halt die große Frage, ob dieses Comeback jetzt, ja, es sollen ja alle wieder dabei sein. Neve Campbell ist dabei, Courtney Cox ist dabei, David Arquette ist dabei, plus dann eben wieder ein neuer, junger Cast. Und ja, 25 Jahre eben nach den alten Woodsboro-Morden geht das ganze Spiel wieder los. Und ja, ey, ich finde den Trailer echt spannend. Da sind ein paar coole Sachen wieder drin, die einerseits an die alten Filme erinnern, ganz, das Ganze mit ein bisschen mit der Moderne verknüpfen. Allein das neue Poster, wo halt einfach auf dem Poster draufsteht, der Killer ist auf diesem Plakat. Und dann alle Figuren draußen, die irgendwas im Film mitspielen. Aber das ist halt so das alte Scream-Satire-Ding. Das mag ich halt einfach gerne. Und ey, der Film kann doch bitter Rotze werden, das werden wir im Januar sehen. Aber so was bisher bekannt ist, was ich gesehen habe, ich habe da trotzdem Bock drauf. Und vielleicht wird es eine kleine Frühjahrsüberraschung so. Und ich meine, was kann Scream groß noch neu machen? Nicht viel. Aber wenn er wieder irgendwie nachher mir ein cleveres, halbwegs cleveren Twist hinkonstruiert und ich ein bisschen miträtseln kann und das Ganze eine gewisse Härte hat, eine Spannung hat, ey, warum nicht? Da, wenn das mein Fanherz irgendwie so ein bisschen ansticht, dann bin ich da eigentlich ganz zufrieden, glaube ich, nachher. Also ich habe da irgendwie Bock drauf.
Ich bin halt echt gespannt, welche Metaebene sie aufmachen. Weißt du? Weil sie haben ja jetzt nicht mehr die, also es wäre ja jetzt blöd, nochmal auf die Filme sich zu stützen, so, ne? Also dass man halt schon wieder alle möglichen, weiß ich nicht, Klischees aufarbeitet, die eine, was ist das dann, eine Tetralogie oder sowas? Ja.
Ja.
Pentalogie?
Ja, es sind fünf.
Penta? Ist es ein Pentagramm, ist nicht wegen fünf?
Ja. Sonst wäre es ein Sechseck.
Ja, ist Penta, genau.
Ja.
Also, keine Ahnung. Ich glaube, darauf können sie sich nicht stützen. Und das Social Media beziehungsweise 15 Minutes of Fame Thema hatten sie ja so gesehen schon mit dem vierten
Film. Das war bei vier, genau. Ja. Also ich bin auch mal gespannt, worauf es jetzt gehen wird. Ob sie vielleicht sogar so ein bisschen auf die Schauspieler eingehen. Wir hatten ja auch erst die David Arquette-Doku. Ja, ob sie vielleicht ein bisschen auf dieses die abgehalfterten alten Ding gehen, wird man sehen. Ich bin gespannt, ob ihnen dann noch was eingefallen ist, womit sie noch wirklich noch mal punkten können. Oder ob es dann doch tatsächlich eher ein reines Whodunit wird im Kosmos des, ja, wie du gerade gesagt hast, mit Klischeespielereien. Aber klar, darauf ausruhen können sie sich eigentlich auch nicht, wenn sie nochmal was Frisches machen wollen. Deswegen, da bin ich gespannt, also ob sie da irgendeinen Dreh gefunden haben, das Ganze nochmal jetzt auch in einem neuen Teil nochmal irgendwie irgendwas reinzuwerfen, was die bisherigen vier Teile noch nicht gemacht haben. Das wird sich zeigen. Aber so rein prinzipiell, so viel, so wenig, das bis jetzt bekannt ist, so ich bin trotzdem gespannt, wie sie es machen. Ob sie es schaffen, nochmal was Cleveres herzukonstruieren.
Ich hoffe nur nicht, dass es irgendwie sowas mit Millennials und den Abgehängten oder den Alten oder so wird.
Also, ja, das wäre schwierig, ja.
Also sowas wie, also ich habe halt echt Angst, dass es so eine so Themen aufgearbeitet oder ausgebreitet werden, wie jetzt bei And Just Like That, diesem Sex in the City-Nachfolge. Da hätte ich halt überhaupt keinen Bock drauf.
Ja, oder beim neuen OSS 117 auch, ne? So ein bisschen die junge Generation holt die alte ein.
Ja, nee.
Ja. Ich habe halt auch so ein bisschen Angst, also so eine Mischung aus Neugier und Skepsis, weil als die Filme damals rauskamen, war halt noch nichts alles so self-aware, aber jetzt hast du halt Metaebene plus Self-Awareness, das kann ja eigentlich nur nach hinten losgehen, also was willst du da noch machen, was diese Unschuld hatte, den die älteren Scream-Teile ja trotz allem noch hatten, weil sie sich halt nicht selbst dessen bewusst waren, was sie da machen, sondern nur im oder in der Logik des Films, das irgendwie da war. Aber jetzt müssen sie es ja in Relation zu allem, was popkulturell passiert, auch noch setzen. Und das haben ja schon viele andere Horrorfilme auch gemacht. Bloß wirkt es halt für mich ein bisschen so, als ob sie halt jetzt auch diese ganze Nostalgie wieder abmelken wollen. Wir haben jetzt irgendwie die älteren Darsteller, die das Publikum von früher abholen soll, bloß junge Darsteller, die das Publikum von heute abholen sollen. Also es wirkt wieder so, als ob jede Zielgruppe bedient werden soll und dieses Everybody's Darling is Nobody's Darling wird vermutlich da zutreffen, dass man sich da halt denkt, ja okay, für wen war denn jetzt der Film? Für mich nicht, aber niemand anders wird sagen, oh, das war ja ein Film, der für mich gemacht war.
Ja.
Die Gefahr besteht auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist die irgendwie diese Generation dazwischen. Ich weiß, ich kann es mir auch noch.
Aber die Generation dazwischen hat halt Scream Queens, American Horror Story, Channel Zero, Slasher, die Scream-Serie. Also die haben halt alles schon irgendwie gehabt. Also ich habe dasselbe Problem wie jetzt mit dem kommenden Matrix auch, dass ich mir natürlich irgendwie wünsche, dass das gut wird, mir aber gar nicht vorstellen kann, wie das gut werden kann. Also es wäre eine faustdicke Überraschung, wenn ich aus Scream rauskommen würde und denken, krass, das hat mich ja richtig weggeblasen jetzt.
Vor allem wird es für Scream nochmal ja umso schwerer. Wir hatten jetzt Ghostbusters, wir hatten jetzt Spider-Man, dann kommt Matrix. Das sind alles Filme, die sich auf bereits Vorhandenes stützen.
Ja.
Und ein Großteil seiner Zuschauerschaft, meiner Ansicht nach, damit halt abholen wollen, dass sie halt genau an diese alten Filme erinnern und diese Gefühle rezitieren und so weiter. Mhm. Was halt meistens dann halt, und das kann man halt auch nicht abstreiten, auf Kosten der Geschichte geht so, ja. Mhm. Weil es halt im Mittelpunkt eher steht, irgendwie diese Easter Eggs, diese bekannten Momente oder Gefühle. Und möglichst vertraut ist auch von den Schauwerten her zu erzeugen und dadurch irgendwie immer so ein bisschen sowohl eine eigene Identität als auch eine, sage ich mal, schlüssige Geschichte oder etwas eine vernünftig erzählte Geschichte irgendwie außer Acht lassen. Und wenn Scream jetzt genau auf die gleiche Kerbe oder genau die gleiche Kerbe schlägt, dann könnte es echt schwierig haben nach drei Filmen, die jetzt halt schon wirklich, ne, die mal mehr, mal weniger geschickt irgendwie die Nostalgie bedienen, aber halt vor allem Nostalgie bedienen so. Und wir hatten das, und das sind nur drei prominentere Beispiele. Wir hatten noch ein paar andere Filme in diesem Jahr. Und wie unser Kollege David Hein das auch schon jetzt irgendwie in seiner Review festgestellt hat, ist es jetzt echt ein krasser Trend geworden, ne? Dass das Hollywood jetzt irgendwie versucht, auf die coole Art und Weise das so zu machen, aber auch nicht realisiert, dass es, so cool es vielleicht das ist, aber auch nicht unbedingt hilfreich ist so, ne?
Ja, ein Indikator auch beim Scream auch wieder dafür halt, ne, es ist halt keine 5 dahinter, ne, also es ist wieder einfach Scream,
ja.
Also auch wieder so dieses Gedanke des Reboots, ohne eins zu sein, sondern es ist trotzdem eine Fortsetzung. Das finde ich auch immer so schwierig, dass du wieder dann zwei Filme hast, die genau gleich heißen in der Reihe, obwohl es im Grunde eine Fortsetzung ist, nur um dann wieder nicht die 5 davor stehen zu haben, um die jungen Leute zu vergrätzen. Das ist ja auch wieder so ein Klassiker. Also ja, ey, ich verstehe die Bedenken komplett. Ja, ich hoffe, dass sie vielleicht nicht zu treffen. Also wenn das ein halbwegs solider Slasher wird mit einem cleveren Kniff, bin ich, glaube ich, ganz zufrieden. Aber es kann auch ein Trainwreck werden, ganz klar. Ne? Ja. Also ja,
also ich
am 12. Januar kommt er ja schon und dann wissen wir mehr.
Dass sie die alten Darsteller möglichst schnell am Anfang des Films eliminieren und die jungen Darsteller dann auf sich gestellt sind. Weil wenn das auch wieder sowas wird wie bei Halloween, wo man ohne die Hilfe der Alten komplett aufgeschmissen wird, ist das ja noch unbefriedigend. Weil das war ja das größte Problem, fand ich, bei Halloween, dass dann Jamie Lee Curtis einfach mal geparkt wird an der Seite, aber alle anderen irgendwie unbedingt benötigt werden. Also ich will dann nicht David Arquette die ganze Zeit zugucken, wie er mit 5 20-Jährigen irgendwo in ein Haus reingeht, um den Screenkiller zu suchen.
Aber gleichzeitig will ich auch nicht, dass Neve Campbell dann irgendwie den halben Film in der Polizeiwache sitzt und nichts macht, weil sie einfach nur da ist, um da zu sein, wie Jamie.
Ja, oder sie liegt halt irgendwie schwer verletzt irgendwo rum. Also ich hoffe, sie werden einfach alle am Anfang umgebracht und gut ist. So, dass man halt auch sieht, okay, hier steht was auf dem Spiel, die alten Regeln gelten nicht mehr, die alten Leute sind weg. Weil wenn die bis zum Ende auch noch am Start sind, ist halt auch wieder die Frage, okay, was steht hier eigentlich auf dem Spiel? Aber
werden
bold. Also wir werden ihn ja eh alle gucken, von daher.
Ja, wir werden ihn alle gucken.
Ja, aber wie gesagt, ist ein leichter Pick, aber wie gesagt, trotzdem, ich finde, der gehört drauf.
Ich würde dabei diese Auswahl mal kurz nehmen, um auf einen weiteren Film hinzuweisen, auf den meiner Ansicht nach doch schon einige Leute gespannt sind. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich bin schon auch daran interessiert. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine ähnliche, ja, dass er halt auch ähnliche Probleme kriegen könnte. Und deswegen würde ich noch nur kurz abhandeln wollen. Das wäre für mich The Batman. Ja, also ich habe Bock auf Batman, weil ich bin Fan von Matt Reeves. Ich mag den. Mhm. Ich bin gespannt, wie Pattinson das macht.
Ja.
Aber ich muss auch zugeben, dass nach dem ersten Trailer oder dem letzten Trailer jetzt, dass ich da schon so ein bisschen was anderes erwartet hatte. Also, dass mich das jetzt alles schon eher wieder so an die Filme von Nolan erinnert und nicht irgendwie, ja, wie vielleicht erhofft oder beziehungsweise wie schon auch an anderen Stellen mal irgendwie erhofft, dass es vielleicht mehr so ein bisschen wieder in die Detektivgeschichte geht. Ja, das wirkt jetzt alles schon wieder groß, nach großen Bildern, großen, weiß ich nicht, großen Duellen und so. Und
Auch
und
aber
viel Wut und viel Düsternis.
Ja,
und,
ja, aber halt eben auch nach ziemlich vielen Bildern oder sag ich mal, ja, Gefühlslagen, die wir eigentlich schon durch Nolan und so viele andere schon erforscht oder abgebildet gesehen haben. Ja, also das weiß ich nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn Reeves auf, weiß ich nicht, aufgrund des Studios auch oder auf Druck des Studios oder auf Wunsch des Studios wieder sich an gewisse Dinge halten muss, dann, ja, weiß ich nicht, ob The Batman so ein riesengroßer Erfolg ist. Zumal ja halt, und das ist so etwas, was Tino wahrscheinlich auch dann sagt, oder beziehungsweise wo Tino mir vielleicht zustimmt, dieses The for Batman davor, das wird dem Film auch wieder, glaube ich, ein bisschen zum Verhängnis werden, so. Ja, weil man jetzt nicht wirklich versteht, ja, was ist das denn jetzt schon wieder? Ist das jetzt ein richtiger Batman? Ist das ein neuer Batman? Wird's jetzt, also sehen wir jetzt schon wieder...
Ist das der Batman?
Ja, ist es der Batman? Also
wie wird man den Film jemals auf Letterboxd finden?
Ja, ja gut.
Musst du dich bei Matrix, musst du auch The Matrix eintragen. Das finde ich immer so süß, wie Letterboxd so denkt, wenn ich Matrix eingebe, meine ich irgend so einen Kurzfilm aus 1977.
Ja, wobei, da können wir alle glücklich sein, dass wir die UFDB nicht mehr so viel nutzen müssen, denn da musst du ja, wenn du einen Artikel davor hast, musst du schreiben, Batman, The.
Das findest du nämlich auch nicht. Ich erinnere mich noch.
Weil der in ihrer Suche halt doch von 1998 ist.
Ja,
Achso, sorry.
Also Daniel, also ja, da stimme ich Daniel auch zu. Und Glas ist auch so ein bisschen nitpicking, dass man da sich so an so einem The aufhängt. Aber sie wählen so einen Titel ja auch bewusst. Also ich verstehe auch nicht, ist das ein Reboot? Existiert alles noch? Ist das parallel? Ist das was komplett anderes? Keine Ahnung. Also, aber für mich war Batman halt auch noch nie irgendwie dieser Detektiv. Das war er für mich immer nur in den Spielen. In den Filmen habe ich das noch nie so wahrgenommen. Also deswegen habe ich gerade die entgegengesetzte Wahrnehmung, dass The Batman für mich der erste, oder in meiner Meinung der erste Batman ist, wo es mehr um diese Detektivsache geht, weil ja auch diese ganze Serienkiller-Handlung zu haben scheint, wo es wieder darum geht, endlich mal irgendwie was rauszufinden. Deswegen bin ich da gespannter als auf die Batmans davor, was aber jetzt auch nicht so viel zu sagen hat, weil mich Batman immer relativ kalt gelassen hat. Aber auf den habe ich Bock, gerade weil er so aussieht wie diese düsteren Serienkiller-Filme aus den 90ern.
Ja, ja. Wie gesagt, also anhand der Trailerbilder fand ich, dass es dann doch wieder mehr in Richtung Action und große Bilder und große Setpieces und irgendwie große Auseinandersetzungen geht. Ich dachte, der Film wird ein bisschen intimer, weißt du?
Ja, also klar, dass sie dann nicht irgendwie mit Kevin Spacey und einer Box irgendwo zwischen solchen Strommasten stehen, sondern auch wieder mit ihren absurden Autos in sich ein Rennen liefern am Ende, das ist wahrscheinlich dem Genre geschuldet, beziehungsweise der Erwartungshaltung des Publikums, aber ich glaube schon, oder ich habe Hoffnung, weil ich Matt Reeves auch sehr schätze, dass er die Action-Pieces sehr akzentuiert einsetzt und immer nur als Bindeglieder zwischen einzelnen Szenen, das aber ansonsten auch mehr auf so eine Suspense und Atmosphäre setzt.
Ey, das hoffe ich auch, wie gesagt, der Trailer arbeitet halt anders, ne? Der Trailer setzt auf große Bilder und Setpieces.
Ja, muss er ja. Also ich meine, musst ja den Film verkaufen.
Ja, aber dann ist...
Ja. Vielleicht ist es ein False-Flag-Trailer.
Aber das ist dann halt das Ding. Das ist das halt das Problem, was ich dann habe, wenn ich dann nur einfach The Batman lese, weißt du? Weil sie hätten auch, keine Ahnung, so wie ich es verstanden habe, fußt der Film ja schon so ein bisschen auf The Long Halloween. Also so ein Batman, so ein Comic-Zweiteiler, glaube ich. Das sind, glaube ich, zwei Teile. Und hätte man das, weiß ich nicht, ist das so ein großes Problem, wenn man jetzt irgendwie sagt, Batman, weiß ich nicht, ja, The Long Halloween. Oder wenn man sagt, Batman, weiß ich nicht.
Naja, aber es soll ja wieder was Neues. Also die Frage ist jetzt auch, wenn ich jetzt den Spider-Man No Way Home sehen will, muss ich davor Spider-Man 1, 2, 3, Spider-Man Amazing, Spider-Man 1 und 2, Amazing Spider-Man 3 und Spider-Man 1 gesehen haben, um was zu verstehen. Also du musst ja irgendwann mal diesen Cut machen und sagen, hey, es geht wieder von vorne los. Und wenn der wieder einen Titel hat, der nicht signalisiert, hey, das ist was Neues, dann ist es vielleicht noch verwirrender. Bloß dieses, also das ist eine Mutmaßung, aber wenn da irgendwas mit Halloween im Titel steht, weiß ich nicht, ob die Leute sich so einen Film dann im Dezember angucken. Nee, wann kommt der? Januar? Kommt ja gar nicht im Dezember.
Der kommt
aber jedenfalls dann angucken, wann er kommt.
Ich weiß, aber nein, ich meine, man hätte ja noch einen anderen Titel dafür finden können. Ja, Killer Weekend oder irgendwie sowas. Also
am 4. März soll der kommen übrigens.
Ach so.
Ja, nur halt, weißt du, ich weiß nicht, es klingt jetzt halt schon wieder wie so ein Reboot, als würde man Batman nochmal neu erzählen. Und eigentlich soll es ja darum gehen, dass man einfach nur versucht, eine andere Facette zu erzählen, so wie bei Joker, weißt du?
Ja, aber es ist ein neuer Schauspieler, es ist ein neuer Regisseur, es ist ein neuer Look. Also das ist ja ein Reboot, egal wie sie es verkaufen wollen. Da ist ja nichts mehr von den alten Filmen da.
Genau. Ja. Aber deswegen, warum jetzt schon wieder irgendwie groß auf eine Reihe aufmachen und nicht einfach mal auf einen Einzelfilm vertrauen? Es fühlt sich halt einfach nicht an, als wäre es jetzt so eine losgelöste Geschichte von allem, sondern es soll wieder so ein neues Universum lostreten.
Das weiß
ja,
ich halt
klar,
nicht.
Ich meine,
so
sie
richtig,
brauchen ja Universen,
nein.
Also ohne ein Franchise geht ja nichts.
Ja,
also
ich weiß nicht. Also der
wirkt der Trailer für dich schon so nach Franchisierung jetzt schon? Ja?
Ein bisschen schon.
Okay.
Ein bisschen, aber
wie gesagt, vielleicht ist er auch echt so ein False-Flag-Trailer, damit sie natürlich die Leute abholen, die bisher Batman kannten, aber vielleicht wird der Film ganz anders und der Trailer ist halt nur so geschnitten. So. Ja. Ich mochte ja total im Trailer diesen Gothic-Look. Dieser Shot mit ihm ohne Maske, wo die so verschmierte Kajal so quasi, ja. Also ich mochte so diesen Noir-Gothic-Look im Trailer sehr gerne. Ja. Wenn der Film davon viel hat, bin ich allein da schon mal so fremd von dem Look and Feel echt zufrieden, aber ich bin ganz bei dir. Also wenn der halt einfach nur eine Kopie der bisherigen ist, nur mit halt neuem Schauspieler, neuem Look and Feel, neuem Grip, einfach durch Matt Reeves natürlich auch, aber wenn er sonst nicht viel anders macht als die Nolan-Batmans quasi, dann muss ich auch sagen, so, dafür brauchst du halt jetzt auch keinen Bilder vorstellen, einen neuen Film machen, ne? Also ich hoffe auch, dass er halt eine deutlich andere Tonalität einfach kriegt oder einen anderen Fokus insgesamt. Das hoffe ich auch tatsächlich.
Und ich meine, du hast ja beim Trailer 2 Minuten, um Leute dazu zu bringen, reinzugehen. Und dann hast du 150 Minuten, um sie dazu zu bringen, diese neue Ausrichtung von Batman zu mögen. Also deswegen, also ein Trailer soll ja einfach nur Leute locken.
Ja, ja. Ey, wie gesagt, das sind nur so die Gedanken, die ich mir jetzt halt gemacht habe. Ja, so ein paar Ängste, die ich habe und Befürchtungen. Weil, wie gesagt, das ist halt schon spürbar, dass sich gewisse Studios oder gewisse Filme halt nicht mehr auf das konzentrieren oder nicht zu sehr auf das konzentrieren, worauf sie sich eigentlich konzentrieren sollten, sondern sich auf neue Dinge konzentrieren, von denen sie halt sich möglichst viele Zuschauer erhoffen und eben möglichst viele
Rendite.
Ja, aber
das ist ja leider das Einzige, worauf sich Studios konzentrieren sollten. Also alles andere ist ja ein schönes, naives Wunschdenken von uns, dass sie sich auf gute Filme konzentrieren, aber ich meine, es müssen halt möglichst viele Leute gucken, fertig.
Ja. Ey, kurz, ne? Ich weiß nicht, habt ihr auf Netflix das War? Habt ihr das alles gesehen?
Ja.
Nee, leider noch nicht.
Ich habe die ersten beiden Folgen jetzt gesehen.
Ich habe 3 geguckt, ja.
Und die erste Folge fand ich, die war vom Ansatz her echt, mal was anderes. Fand ich ganz lustig. Da hat eine Frau halt aus der Perspektive ihres jüngeren Ichs halt erzählt, wie es war, im Sommer in den 70ern zum ersten Mal weißen Hai zu sehen und zu sehen, wie der weiße Hai irgendwie, sag ich mal, so einen Siegeszug angetreten hat. Und sie sagt halt auch, ne, sie hat halt irgendwie, sie hat sich ein Ticket geholt mit ihrer Schwester zusammen am Vormittag oder so und hat ihrer Mutter gesagt, dadurch, dass wir halt irgendwie immer wieder reinschlüpfen oder sonst irgendwas, musst du mich am Abend erst wieder abholen. Also das heißt, sie hat erzählt, dass sie in diesem Sommer der weiße Hai 40 Mal gesehen hat. Und die stellt dann halt, die Dame, die jetzt halt natürlich dann deutlich älter ist, stellt dann halt auch die Frage, wäre der weiße Hai heutzutage noch ein Film, der irgendwie so überhaupt erst auf die Leinwand kommt? Aber selbst wenn dann, ob er dann so in dem ganzen Kritiker- und Social-Media-Umfeld überhaupt so bestehen könnte, genau das zu werden, was er eigentlich jetzt ist. Und das fand ich halt eine spannende Überlegung, beziehungsweise das hat mich halt irgendwie so auf bestimmte Dinge jetzt heutzutage irgendwie nachdenken lassen. Und wäre der weiße Hai heutzutage ein Erfolg?
Aber glaub nicht. Also die Halbwertszeit ist ja auch viel geringer. Also wann gab es wirklich mal das Letzte, was so eine universelle Angst ausgelöst hat, beziehungsweise wirklich so ein weltweites Phänomen war, wo man danach gesagt hat, ich gehe nicht mehr ins Wasser oder so. Selbst so Filme wie Arachnophobia, die ja blockbustermäßig überhaupt keinerlei Relevanz hatten, aber immer wenn es um Spinnen geht, also Leute wissen ja nur, dass Angst vor Spinnen Arachnophobia heißt, weil es diesen Film gab oder so. Also selbst sowas wie Mac, der ja viel mehr eingespielt hat als der weiße Hai, ist ja einfach so ein Fire-and-Forget-Film. Also du musst halt diese Halbwertszeit, das muss ich ja erstmal im popkulturellen Gedächtnis verankern können. Und wir haben früher ja auch CDs rauf und runter gehört, jetzt machst du halt bei Spotify eine neue Playlist an. Also diese Wertigkeit oder so, die geht ja leider irgendwie verloren.
Ich würde sagen, also gewagte These, ich schmeiße jetzt einfach mal in den Raum. Blair Witch Project wäre ein Film gewesen, der meiner Ansicht nach noch mal etwas größer oder noch etwas weiteren Impact hinterlassen hat, so.
Ja, aber auch, weil er ein neues Genre, also weil man nicht wusste, dass sowas, also bei Blair Witch Project ging es mir überspitzt gesagt, so, ich wusste gar nicht, dass das erlaubt ist, so zu tun, als ob was in echt passiert ist. Also, dass das kein Verbrechen ist irgendwie. Das war halt sowas, wo man so dachte, krass, das ist ja abgefallen. Es war ja im Prinzip wie Aktenzeichen XY als Horrorfilm-Variante. Ja. Nur, dass dass vorher nicht Eduard Zimmermann gesagt hat, wir schalten jetzt mal in die Schweiz, was da wieder Schlimmes passiert ist. Also das würde ich auch sagen, aber ansonsten wüsste ich jetzt auch wenig, was nochmal so eine komplette Angst vor irgendwas ausgelöst hat. Diese Angst vor Clowns, vielleicht mit S noch.
Ja, S, ja, ja.
Aber ansonsten, also die ganzen universalen Themen sind ja auch abgehandelt. Haie sind durch, Clowns sind durch, Spinnen sind Zombies. Durch. Wenn du jetzt vor irgendwas Angst machen willst, was soll das sein?
Ja.
Deswegen klappt immer das Unbekannte.
Ja, selbst Kometeneinschläge, also sowas wie Don't Look Up, wäre zum Beispiel vor 30 Jahren bestimmt auch, hätte ein Achtung, Knallergag hätte einen größeren Deep Impact gehabt.
aber heute weißt du, dass die Crew von Armageddon uns retten wird.
Ja eben. Und über Armageddon Bezos. Und Deep Impact kommen wir heute später nochmal zu sprechen, um ein bisschen Foreshadowing
oder Elon Musk schießt den Kometen mit seinen Satelliten ab, genau.
Ja.
Worauf kommen wir heute nochmal zu sprechen?
Deswegen, also die universal auf Deep Impact und Armageddon kommen wir heute nochmal zu sprechen. Ich will nur ein bisschen Foreshadowing schon betreiben. Und die Universalängste sind ja halt alle schon. Kind ist weg, ist auch schon abgehandelt durch ganz viele Sachen. Ich glaube, da gibt es nicht den universellen Film.
Exorzist.
Vielleicht so ein bisschen Gone Girl noch, dass sich die Traumfrau als so eine eiskalte Psychopathin oder so erweist. Aber selbst das war schon vorher irgendwie da.
Gone Girl hat nicht solche Fußstapfen gelassen. Guck mal, Blair Witch hat ja ein ganzes Genre dann nochmal losgetreten.
Ja, ja, eben. Deswegen, also du, dieses First-Mover-Advantage ist halt durch. Jetzt müsste es schon zu, weiß ich nicht. Und so Filme, die eine Pandemie schon mal irgendwie zum Thema hatten, wurden halt, glaube ich, als zu unrealistisch verworfen. Deswegen konnten die nur wirklich so einen Impact machen.
Und jetzt haben wir sie und dann die da sind, naja. Da sagst du halt nur, okay, willkommen.
Naja, also ich glaube, das ist irgendwann durch. Du kannst nicht mehr irgendwas... Du kannst nicht zum zweiten Mal irgendwas zum ersten Mal machen.
Obwohl, das würde mich jetzt zu dem Film bringen, der unerwartet ganz, ganz heiß oder beziehungsweise ganz, ganz weit oben auf meiner interessiert mich doch sehr Liste gelandet ist.
Aber eigentlich ist ja Tino dran, wenn wir weiter rumgehen.
Ja, gut, Entschuldigung.
Achso, aber sag mal, wer es ist und ob ich's hören
ich
es hören will.
Also The Batman wäre bei mir nicht der allerheißeste so, aber auf The Batman freue ich mich.
Jetzt kommt der heißeste.
Ich habe richtig, richtig Bock. Ich habe richtig, richtig Bock.
Ja, hau raus.
Auf Everything, Everywhere, All at Once. Nachdem ich den Trailer jetzt gesehen habe, wirklich, ich habe echt richtig Bock. Mir hat an diesem Trailer so viel gefallen. Ich fand das, und dann halt zu wissen, dass der halt von den Swiss Army Man Jungs ist, also von den Daniels, so gesehen.
Ja, die Daniels, genau.
Mit Michelle Yeoh, die hier in die Hauptrolle gepackt worden ist. Michelle Yeoh. Das freut mich so über alle Maßen. Dann hast du Jamie Lee Curtis in dieser komischen Perücke und wirklich in einer, weiß ich nicht, in einer Kostümierung, die so fernab von dem ist, was ich halt von ihr bisher kenne. Und dann noch hier der junge Mann aus, beziehungsweise inzwischen alte Mann aus Indiana Jones 2 und die Goonies. Ja, also Data und Short Round darf nochmal auftauchen. Und dann die Bilder. Wirklich, ey, ich bin gespannt. Multiversen sind das neue Ding. Ja, The Flash kommt dieses Jahr, Doctor Strange kommt nächstes Jahr. Es wird wieder irgendwie mit 1000 Sachen verbunden. Spider-Man Into the Spider-Verse, der zweite Teil, oder jetzt der erste Teil eines Zweiteilers kommt. Und ja, ich habe auf solche Sachen habe ich Bock, vor allem auf den Spider-Man. Aber was ich jetzt hier in diesem Trailer gesehen habe, das hat mich richtig heiß gemacht. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das sowohl inszenatorisch wieder richtig cool wird, und das mochte ich auch in Swiss Army Man, dass der sich halt sehr, sehr schöne Sachen hat einfallen lassen, Und dass er aber trotzdem irgendwie, ja, eben nicht dumm ist, weil er hat halt nicht das Problem, dass er sich auf irgendeine Historie oder sonst irgendwas stützen muss, sondern der kann halt richtig schön freidrehen. Also der kann halt jetzt wirklich losgelöst von allem sein Multiversumsding durchziehen, wie Rick und Morty, und muss nicht irgendwie in Marvel Cinematic Universe beachten oder weiß ich nicht.
Muss nur beachten, dass er die Russos als Produzenten
hat. Ja gut, aber was hat das zu bedeuten? Ich meine, der ist bei A24 so. Also, wenn er die Russos als Produzenten...
Ja, und die Russos waren vor Marvel, waren die ja super. Sie haben Arrested Development gemacht, ein Community. Also, die haben bei mir immer ein Stein im Brett. Die haben halt nur dann Bock auf Comic-Verfilmung bekommen.
Ja, und haben aber jetzt auch Kohle. Also. Weißt du? Und den beiden...
Ja. Also ich glaube auch, dass das Best of Both Worlds werden könnte. Also habe ich auch richtig
also
Bock.
Die beiden jetzt mit einem guten Budget ausgestattet oder beziehungsweise mit einem halbwegs anständigen Budget ausgestattet, muss ich sagen, dass das lässt für mein Herz richtig hochschlagen, weil Swiss Army Man, ich weiß nicht, wie hoch dessen Budget war, aber der sah schon toll aus für sein geringes Budget. Und wie gesagt, die haben so schöne Sachen gemacht, die sowohl schön aussahen, aber eben halt auch schön die Fantasie angekurbelt haben. Das
genau, die haben halt Ideen, die haben halt
also
Ideen.
Das musst du ja halt erstmal schaffen, Also allein mit der Idee, halt Daniel Radcliffe da als die Leiche hinzupacken, der halt irgendwie mehr Persönlichkeit als in allen Harry Potter Filmen ausstrahlt.
Und mehr forced als in jedem Scary Movie.
Ja. Aber halt, also das, ich fand das so toll, dass der Film halt nicht nur alles den Augen überlassen hat, sondern halt auch dem Kopf ein bisschen was zugetrauen wollte. Und das finde ich halt echt stark. Und wenn ich dann halt so sehe, dass dieses Multiversum zum Teil auch aus Stop-Motion und Zeichentrick besteht, dann muss ich sagen, ja, cool. Ey, die Jungs, die wollen es jetzt wissen. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt drauf, ob sie es halt auch wirklich wieder schaffen.
Daniel Scheinert hat dazwischen ja auch noch diesen The Death of Dick Long gemacht, den ich auch super fand, der jetzt gar nicht irgendwie mit vielen Ideen oder visuellen Ideen gespielt hat, aber der war so lustig und zeitgleich auch so ans Herz gehend, was ja Swiss Army Man eben auch hatte. Also man war ja trotzdem berührt von der ganzen Story. Das war ja nicht einfach nur so eine Absurditätensammlung, weil das macht ja so Filme dann auch oft relativ langwierig. Und ich will ihn jetzt nicht direkt vergleichen, aber sowas wie so Wild Boys ist halt auch toll. Aber emotional berührt ist man da halt auch nicht, deswegen fühlen die sich irgendwann dann halt auch schon ein bisschen zäh an. Aber Swiss Army Man ging mir echt so gut rein.
Ja, die halt, wie du sagst, also die haben halt, die können inszenieren, die können Comedy und Gefühl. Also die können eigentlich alles vereint, was ein guter Film haben muss. Also wenn das alles dann in dem Film drinsteckt hier, dann ich freue mich auch extrem auf den. Am 22. März kommt der zumindest in den USA schon, ja.
Jo. Also das wäre für mich einer meiner momentanen heiß erwartetsten Streifen so.
Ja, verstehe ich, gehe ich mit, ja.
Das sei dir unbenommen.
Ja, Tino, dann nur noch einen raus.
Komm, dann springe ich vom 11. März auf den 22. April. Da kommt nämlich The Northman, der neue Film von Robert Eggers. Und das ist laut IMDb ein epischer Rache-Thriller des gefeierten Regisseurs Robert Eggers, in dem es um die Frage geht, wie weit ein Pilgerprinz gehen wird, um Gerechtigkeit für seinen ermordeten Vater zu suchen. Also wie weitergehen wird, die Frage kann ich schon halbwegs beantworten. Der Film spielt nämlich in Island, also wird er wahrscheinlich nicht allzu weit gehen können, weil die Insel recht klein ist. Aber ich glaube, es ist metaphorisch gemeint.
Sehr gut.
So. Sehr gut. Und auf den Film, also von der Story hat man ja, glaube ich, auf die Eggers-Filme jetzt nicht immer so. Also die Story ist, glaube ich, nicht das, was die Filme von ihm ausmacht, beziehungsweise die Grundidee, sondern die Art und Weise, wie er sie umsetzt. Und das Drehbuch stammt diesmal auch von, ich glaube, ich spreche es halbwegs richtig aus, von Sean, der auch das Drehbuch zu Lamp geschrieben hat und zu Denzel in the Dark, um mal seine guten Sachen zu erwähnen. Allerdings hat er auch das Drehbuch zu Reykjavik Whale Watching Massacre geschrieben, der unter dem internationalen Artikel Harpoon Whale Watching Massacre rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob den irgendjemand von euch gesehen hat.
Ich wollte ihn immer mal gucken, aber ich habe es nie geschafft.
Der geht auch ganz gut, schon allein wegen der Idee, das spielt ja auf einem Boot von Fischern und die heißen deswegen nicht Hillybillies, sondern Fischbillies. Also der ist okay. Also das ist ein Slasher, der davon lebt, dass das Setting mal anders ist, aber von diesem Cover, wo Dutzende von Leichen an einer Harpune hängen, darf man sich auch nicht irreführen lassen. Also der ist schon relativ straightforward. Aber jedenfalls hat der Typs drauf, hat auch die Songs Isobel und Bachelorette für Björk geschrieben. Und was auch dazu führt, dass Björk zum ersten Mal seit 2005 mal wieder in einem Film mitspielt. Außerdem ist noch Alexander Skarsgård dabei, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Ethan Hawke. Also alle sind wieder am Start. Und jetzt kommt der mindblowing Fun Fact. Der Vampir, den Alexander Skarsgård in True Blood gespielt hat, ist ein Wikinger aus dem 10. Jahrhundert, der Eric Northman heißt. Deswegen ist es vielleicht auch einfach ein inoffizielles Spin-off von True Blood, oder es ist einfach purer Zufall, weil Northman halt ein guter Name für einen Wikinger ist. Aber es, ich fände es sehr, sehr komisch, wenn jetzt einfach Robert Eggers so einen inoffiziellen Spin-off von True Blood drehen würde.
Ja, ist ja halt die Frage, ob er jetzt wieder, also ich meine, ne, die haben jetzt, also sowohl er wie auch Ari Aster haben jetzt jeweils so zwei Slowburner, Atmosphäre haben wir irgendwie mit Aussage irgendwie geschaffen, so. Mhm. Ich frag mich, ob die beiden sowohl mit, ich meine, da werden wir schon auch noch, den Namen werden wir jetzt auch noch mal so roppen, aber sowohl mit Disappointment Boulevard als auch jetzt eben mit Northman, auch zwei Filme, auf die ich wirklich gespannt bin, ob sie da wieder diese, den gleichen Pfad verfolgen, ob das jetzt einfach deren etablierte Handschrift ist oder ob sie sich jetzt halt sagen, okay, jetzt mache ich es mal ein bisschen anders, jetzt gehe ich mal irgendwie neue Wege, weil, also so wie es für mich klingt, ist es eine Rachegeschichte, ne?
Ja.
Ja. Und vielleicht hat Eggers ja jetzt mal wirklich Bock, so ein bisschen auch das Thema Rache nochmal neu auszuloten oder neu darzustellen oder sonst irgendwas. Also, oder vielleicht hat er auch einfach mal Bock, die Sau rauszulassen. So. Also ich hätte, das fände ich spannend halt, wenn sie halt mit dem dritten Film jetzt nicht unbedingt genau das präsentieren, was man schon von ihnen kennt und weswegen man sie mag. Das wird wahrscheinlich auch in dem Film enthalten sein, weil die haben beide jeweils eine Klasse. Und ich glaube auch nicht, dass diese Klasse irgendwie jetzt schlechter wird. Aber vielleicht halt, dass diese Klasse halt mal anders angewandt wird. So, das fände ich irgendwie spannend und überraschend so. Also ich hoffe, sie sind da in der Richtung unterwegs oder denken sich da Ähnliches.
Also gerade nach Witch und Lighthouse freue ich mich schon wieder sehr auf eine imposante Optik halt auch von ihm, eine gute Atmosphäre, auf, also gerade dann auf Island, ich freue mich auf nebelverhangene Landschaften, also ich glaube, das wird halt auch wieder krass Eye-Candy bei ihm. Und ja, der Rest wird sich zeigen, was das Drehbuch und die Ausführungen dann bietet.
Ja, ja, dann, André, oder willst du noch was hinzufügen, Tino?
Nee, nur, dass man dafür, dass am 22. April startet, man relativ wenig bisher drüber weiß, finde ich.
Ja, das stimmt, ja. Ja, das also stimmt. Trailer wäre, glaube ich, Anfang des Jahres noch mal fällig dann, ja.
Das wäre ganz nett, ja.
Will noch hinterm Berg halten.
Hinterm Isländischen. Hinterm Geysir.
Ja. Hinter der heißen Quelle wartet er. Ja, dann habe ich noch einen raus. Gehen wir mal, ja, wohl bleiben wir im April noch kurz, nur ein Film, auch gar nicht drüber lange reden, würde ich aber trotzdem nennen, weil ich sehr gespannt drauf bin, auch wenn ich wahrscheinlich, wenn wir alle vermuten werden, dass es wahrscheinlich Trash wird, aber ich freue mich ein bisschen auf The Unbearable Weight of Massive Talent.
Ich habe ihn auch in meiner Liste.
Von Tom Gormichen, oder Gormichen, ja, mit Nicolas Cage, der sich selbst spielen soll, der auf eine Geburtstagsparty eingeladen wird, eines Superfans von ihm, dafür $1 Million kriegen soll. Und es stellt sich aber heraus, dass der Fan ein Drogenboss ist und er soll dann für die CIA, glaube ich, dort undercover hin zur Geburtstagsparty und ihn quasi aushorchen. Aber dann geht alles schief und er muss sich da dann am Kopf und Kragen spielen, damit er nicht auffliegt. Klingt quasi wie der Film, der das ganze Meme-Verse, was Cage sich in den letzten Jahren durch seine ganzen Rollen aufgebaut hat, quasi jetzt vereint in einem absoluten Meta-Film. Pedro Pascal wird den Drogenboss spielen und Neil Patrick Harris ist auch noch dabei. Kann kompletter Bullshit werden, kann aber auch wirklich einfach ein cleverer, ja, vielleicht so ein kleiner Schlussstrich auch so ein bisschen vielleicht für sein Metagame auch werden, oder das hat alles vereint, was er in den letzten Jahren jetzt mit seinem ganzen Trash-Game gemacht hat. Ey, das wird wahrscheinlich albern, aber ich hab da ein bisschen Bock drauf, muss ich zugeben.
Ey, wir haben den Trailer jetzt hier letzten Donnerstag bei Kino, nach Kino Plus noch geguckt.
Ja.
Ich hab einmal richtig laut lachen müssen. Das ist die Szene, wenn er mit Pedro Pascal vor dieser Castor Troy-Figur aus Space Off steht.
Ja, ja.
Und er ihn fragt von wegen, du hast eine lebensgroße Figur von mir, was weiß ich. Und dann, also ja, okay, ich gebe dir, was weiß ich, 20.000 oder so dafür. Ey, ja. Das fand ich so gut. Obwohl uns Marco dann auch erklärt hat, es ist nicht ganz der echte Cage wohl. Ne? Es gibt so eine kleine Distanz, die halt bei diesen Metafilmen natürlich immer vorhanden ist, weil kein Mensch glaubt ja, dass irgendwie, weiß nicht, Kevin Hart zum Beispiel neben der toten Prostituierten aufgewacht ist in True Story. Er ist nicht der, also nicht so ganz der Nick Cage, weil er wird hier mit K geschrieben. Und ich glaube, er wird auch nur Nick Cage genannt im Film, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
Ja, stimmt, ja. Nick heißt er. Ja, ja, aber ja, es wird halt, glaube ich, sehr viel Referenzen geben, halt natürlich auf seinen ganzen alten Filmen. Ich glaube, da wird halt richtig viel durchgeholt von seinem ganzen Schaffen so. Und wenn sie da so, also nennen wir es den Scary Movie der von Nicolas Cage so ein bisschen, wenn es so sein Spoof wird, wo er mal seine ganze Karriere so ein bisschen, was er eh schon quasi macht, aber jetzt hier mal vereint, clever aufs Korn nimmt so und genug, ja, genug Selbstironie hat der Mann ja definitiv, das wissen wir alle, dann kann das, glaube ich, echt ein ganz unterhaltsames Ding werden.
Ich meine, ist auch überfällig, ne? Jean-Claude ist ihm ja schon ein paar Jahre voraus.
Ja, ist schon.
Dieses Selbstironie ist da halt schon wieder so, also ich habe auch Bock, der wird bestimmt auch kurzweilig, aber ich fände es auch geil, wenn es sowas geworden wäre wie dieser JCVD mit Jean-Claude Van Damme, der halt auch mal eher so kritisch mit der Person an sich abrechnet. Also das wirkt ein bisschen wie so eine verpasste Gelegenheit und ist halt einfach nur wieder, Nicolas Cage dreht halt wieder völlig durch. Also wieder so eine Selbstironie-Meta-Komödie ohne tiefere Bedeutung, aber Trailer macht mir auch Bock. Ich habe auch gelacht.
Ich meine, ich habe auch bei Killing Gunther gelacht mit Arnold Schwarzenegger. Also solche Filme, so albern sie auf dem Papier auch sind, ja, können ja doch durchaus echt viele unterhaltsame Momente liefern. Von daher, ja, ich habe da Bock drauf. Kommt im April in den USA, also mal gucken, wann er bei uns dann erscheint. Bei uns heißt er, glaube ich, auch nur Massive Talent. Da fehlt
ja, Massive Talent.
Das Unbearable Weight Off fehlt bei uns, ja. Um es zu vereinfachen.
Apropos Massive Talent, das wäre doch eigentlich eine gute Überleitung für unsere Kino-on-Demand-Liste, oder?
Was ist denn Perfekt. Da drauf, was sich dazu bewegt?
Naja, ein massives Talent, oder nicht? Also eine Menge an Talent, die wir da jetzt mittlerweile vereint haben.
Du meinst eine kumulierte Liste an Talenten sogar?
Genau, quasi. Genau.
Ja, das kann man so sagen. Ja, wir haben es euch schon ein paar Mal vorgestellt. Unser aktueller Partner hier des Podcasts ist Kino-on-Demand, eine Streaming-Plattform, eine deutsche, in der ihr im Gegensatz zu bekannten anderen großen Streaming-Services international nicht im Abo zahlt, sondern pro Film. Ihr müsst keinerlei Verpflichtungen eingehen, sondern könnt Einzelfilme dort leihen. Es geht auch nur um Kinofilme. Also ja, da findet ihr jetzt keine Direct-to-Video, Direct-to-Streaming-Releases irgendwie. Es geht rein um Kinofilme, die dort laufen, teilweise auch schon recht nah am Kino-Release oder auch jetzt in der Pandemie. Vor allem, wenn die Kinosäle mal wieder schließen müssen hier und da, dann hat Kino on Demand teilweise auch exklusive Deals, wo sie eben dann Kinofilme auch wirklich schon exklusiv nur dort auf ihrer Plattform zeigen können. Und ja, gibt es halt für den Desktop, könnt ihr auf dem Phone natürlich auch ansurfen, auf Mobile. Und zudem gibt es auch noch einen schönen Deal, weil das Ganze eben wirklich zusammen mit Kinos entstanden ist in der Absprache. Wenn ihr den ersten Film leiht, bekommt ihr einen 5€ Kinogutschein und dann bei jedem fünften geliehenen Film bekommt ihr auch noch einen 5€ Kinogutschein für ein Kino eurer Wahl aus über 800 Teilen im Kinos in Deutschland. Also Kino on Demand als Streaming-Plattform ist auch ganz wichtig, dass das Kino an sich erhalten bleibt. Deswegen wir auch diese Plattform sehr, sehr unterstützenswert auch finden generell, weil es einfach um Filmliebe dort auch geht und die Kinoliebe vor allem. Und jetzt auch ganz passend, haben wir letzte Woche auch schon euch vorgestellt, es gibt auch jetzt passend zu Weihnachten natürlich, wenn man noch was braucht, was man seinen Liebsten, ja, Daniel hatte letzte Woche gesagt, er möchte Tino und mir noch einen schönen Dreierpack Kinogutscheine schenken. wenn ihr Last Minute noch ein Geschenk braucht, die Läden sind schon alle zu und ihr wisst nicht, was ihr eurem besten Kumpel, eurer Freundin, eurem Ehemann, wem auch immer schenken wollt und die ist filmverrückt, es gibt auch Geschenkgutscheine für Streamings, eben Dreier, Fünfer und größere Pakete auch, wo auch dann zudem das Kino wieder mit unterstützt werden kann. Denn es gibt quasi ein Liebhaberpaket für Kinos, wo dann 5€ von dem Geschenkgutschein auch direkt wieder an Kino gespendet wird. Also auch da kann man dann auch Kinos was Gutes tun und noch jemanden beschenken. Das ist doch eigentlich ganz nice. Und ja, in unseren Shownotes findet ihr auch den Link kino-on-demand.com/genregeschehen. Da findet ihr Daniels besagte Talentshow, nämlich eine kuratierte Liste von uns rund um diverseste Filme, die wir euch ja jetzt hier auch schon mehrfach genannt haben. Ja, also da ist Minari drin, da ist Pick drin, den wir auch hier schon bei uns hatten. Der Rausch ist drin mit Mads Mikkelsen. L, genau, von Paul Verhoeven. New Order ist drin, hatten wir hier auch schon. Der besagte Exil, den wir immer noch gucken müssen, wofür wir die Kinogutscheine bekommen. Tinos super Tipp hier, ja, der ist drin. Also eine ganze Reihe Filme. Die Liste wird von uns dann jetzt auch in den nächsten Monaten immer wieder erweitert, weil die natürlich auch immer wieder neue Sachen ins Programm bekommen. Also schaut da gerne mal rein, guckt Filme und ja, checkt Kino on Demand aus. Eine absolut tolle Streaming-Plattform aus Deutschland mit viel Kinoliebe dahinter.
Ja. So.
Was haben wir noch?
Was haben wir noch? Wenn Tino auf Anime jetzt nichts einfällt.
Nee, wer ist denn jetzt dran?
Ja, mach du, Martino.
Mach mal.
Mach du, Martino.
So, also, wollt ihr erst den neuen Ari Aster oder erst was noch mit Deep Impact und Armageddon kommen?
Deep Impact und Armageddon.
Ja, das dachte ich mir doch schon. Also, es kommt nämlich nächstes Jahr, kommt ja die Hellraiser-Serie auf HBO, wo David Gordon Green, der Regisseur von Halloween Ends und Halloween Will Never Really End und Halloween Will Definitely Never Ever End, der dreht den Piloten und außerdem schreibt David Brückner, ja, kleiner Gag, David Bruckner, dann noch ein Film für Hulu und David Gordon Green wurde jetzt dazu interviewt, ob er das nicht ein bisschen komisch findet, weil es ja zwei voneinander unabhängige Verfilmungen von Clive Barkers Originalroman sind und er hat gesagt, dass er findet, dass das ein lustiges kulturelles Experiment ist. Und wann gab sowas schon mal, dass ein Konzept für einen Film, der dieselbe Mythologie verwendet wird, rauskommt und ihm ist einfach als Vergleich nur Deep Impact und Armageddon eingefallen.
Ja, dann hat er aber Robin Hood vergessen.
Ja.
Und noch diverse andere Streifen, die
parallel. Ja, bei einigen Deep Impact, also wenn ich Hellraiser höre und dann so, ja, es könnte so ähnlich werden wie bei Deep Impact und Armageddon, da sträuben sich bei mir die kompletten Nackenhaare. Und ich weiß nicht, welche Variante ich schlimmer finden sollte. So ein Armageddon-artiges Ding, wo dann irgendjemand ein Team von Leuten um sich schaut, um in der Hölle dann irgendwie Pinhead in den Arsch zu treten, wo es am Ende auch richtige Ballereien gibt.
Da hätte ich Bock drauf.
Ja.
Sie gehen alle durch den Raum 107. Also. Stellen sich den Zenobiten in der Hölle mit Bohrern.
Ja, ja, genau. Ja, sie müssen sich erstmal runterbohren. Das dauert schon mal 2 Stunden, der Film, und dann geht er noch eine halbe Stunde gegen die Zenobiten.
Ja, vielleicht finden sie bei den Bohrarbeiten ja auch erst den Würfel. Also vielleicht ist da erst diese Le Marchand-Konfiguration drin. Also da gibt's mannigfaltige Ideen.
Oder sie bohren erstmal falsch und kommen bei Super Deep raus, bei den Russen. Und ah, nee, sorry, falsche Richtung. Und,
ja. Ja, und dann bei der Hellraiser-Serie. Da kann ich mir dann richtig vorstellen, das ist dann so Deep Impact. Es passiert halt original 9 Folgen lang nix. Und in der 10. Folge taucht dann Pinhead auf. Und dann ist vorbei.
Ja. Das stimmt. Also im Film wird's ja dann noch, also Barker ist auch bei beiden, so wie ich es verstanden habe, der Produzent. Das ist halt auch irgendwie spannend. Also, weil ich gar nicht einschätzen kann, wie sehr er da Einfluss drauf haben kann, was für eine Tonalität eingeschlagen wird. Weil bei dem Bruckner-Film würde ich schon eher davon ausgehen, dass das halt wieder alles recht düster und unheimlich und beklemmend wird. Während ich von David Gordon Green ja eigentlich auch immer recht überzeugt war, aber die letzten Halloween-Filme haben so seinen Makel doch sehr beschmutzt, seinen makellosen Ruf bei mir doch sehr beschmutzt. Deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, wie diese Serie sein sollte. Und ich hoffe, dass sie auch eher in diese Lovecraft-County-Richtung geht, was ich ja auch nicht richtig geil fand, wo man aber zumindest die Ambitionen merkt, da was Ernsthaftes zu machen, wo auch die Mythologie entsprechend aufbereitet wird. Aber wie bei allen Horrorserien bin ich da auch wieder recht skeptisch, weil ich finde, dass das Serienformat nicht gut dafür geeignet ist, so eine Mythologie aufzubauen, bloß halt auch noch immer ausreichend Jumpscares oder so zu setzen. Das haben natürlich schon viele Leute jetzt widerlegt, aber ich bin trotzdem bei Horrorserien immer relativ skeptisch.
Mhm. Ja, und dann, jetzt müssen wir halt auch mal sagen, ne, Hellraiser, wie oft denn noch? Ja,
ja.
Also wirklich.
Ja. Aber jetzt wirkt es ja wenigstens mal wie ein Qualitätsreboot. Also jetzt wirkt es ja mal so, als ob sie es mal im Luxus-Remix machen. Also andere war ja einfach nur Offenbarungseid teilweise.
Ja, aber ja, ich bin gespannt, ob sie der jeweiligen Geschichte noch neue Facetten abgewinnen können. Und bin da aber behalte meine Hoffnung. Also ich bin natürlich interessiert, vor allem an dem Film. Aber ja, ich behalte mir eine gewisse Restskepsis vor.
Die darf man da, glaube ich, auch durchaus haben. Also bis auf jetzt da, also ich finde halt, dass sie ein Female Pinhead waren, finde ich cool. Ne? Ja. Warum nicht? Also in der Vorlage, ich meine, da haben ja genug Fanboys auch schon wieder aufgeschrien, so in der Vorlage ist also die Zenobiten haben kein Geschlecht, das sind geschlechtslose Wesen. Das ist doch scheißegal, wer Kind Pinhead ist. Und ich finde ich super. Und aber klar, was kannst du der Originalgeschichte der Facette noch hinzufügen? So, das wird halt das Ding. Also wird man gucken müssen. Ich glaube auch, dass es halt qualitativ, glaube ich, völlig in Ordnung wird, aber ob das eben nachher, ob du da rauskommst und sagst, okay, das war jetzt wie cool und nötig. Das steht auch auf der Kippe, finde ich halt, ja.
Was mich und also rauskommen, also ich weiß, wie du es meinst, aber wir werden ja leider nicht mal rauskommen, weil das eine erscheint bei HBO, das andere bei Hulu, weil es sind ja nicht mal Kinofilme, was halt irgendwie auch natürlich schade ist, aber auch das zeigt ja schon so ein bisschen, dass die Zeit von Hellraiser eigentlich durch ist, weil sowas wie Scream war Kinofilme, Serie, wieder Kinofilm, während sowas wie Hellraiser, glaube ich, nie wieder auf die Kinoleinwand kommt. Und ein ähnliches Schicksal hat ja auch Texas Chainsaw Massacre, den wohlweislich ja niemand von uns und die Filme, auf die er sich freut, aufgenommen hat, aber auch das wird ja nie wieder im Kino wahrscheinlich zu sehen sein.
Ja, oder Predator 5, ne? Der jetzt ja Prey heißt.
Prey, ja.
Und ja sich verdächtig nach einem Videospiel anhört, mhm, aber halt den Titel wie, keine Ahnung, 19 andere Filme trägt, was halt auch so.
Ja, den habe ich jetzt nur mal auf meiner Honorable Mention Liste gehabt, weil ja, das kann auch kompletter Crap werden. Also
ich meine, ey, wenn sie sich auf die Stärke beziehen oder beziehungsweise besinnen, dass das nicht so viele Leute sein müssen, die da auf Jagd gehen und dass es vielleicht auch in der besten in der Umgebung ist, die nicht so viele Leute irgendwie beinhaltet, dann könnte das meiner Ansicht nach schon was werden, aber ähnlich wie jetzt halt bei Hellraiser schwindet die Hoffnung natürlich, wenn es heißt, das kommt direkt auf den Streamingdienst. Mhm. Da, ja, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass da so unbedingt die erzählerischen Qualitäten groß geschrieben werden.
Ja, Prey ist ja auch Hulu, ja, genau.
Ja. Obwohl Hulu, ja, ich sag mal, Hulu hat auch Palm Springs hervorgebracht, also dementsprechend, wer weiß, also vielleicht ja, ist er, also, vielleicht sowohl ja Hellraiser
und als den, auch. Und hier den Bad Hair, den auch. Ja. Der Fall war ja auch nicht so schlecht.
Ja, ich muss nämlich auch sagen, dass Hulu also aus meiner Sicht erstaunlich viel gute Sachen raushaut. Also ich habe auch keine Befürchtung, dass es eine Vollkatastrophe wird, aber wieder dieses Problem, dass Hellraiser darf nicht zu episch sein, gleichzeitig aber auch nicht zu kammerspielartig. Also ich will keine Panoramaaufnahmen von der Hölle sehen, das geht halt immer daneben, weil man sich im Kopf irgendwie alles krasser vorstellt. Gleichzeitig darf es aber halt auch nicht so lame sein wie die ganzen Fortsetzungen, sondern am ehesten halt wie Hellraiser 2, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann.
Ja. Ja, also ich meine, Hellraiser 2 mit besserem Budget, okay. Aber ja.
Aber gleichzeitig muss man einfach auch sagen, dass auch die ersten Hellraiser sind halt auch nicht so schlecht gealtert. Also die kann man auch immer noch gut gucken, weil die halt schöne, die haben trotzdem noch schön handgemachte Effekte. Da gibt es ein paar Uncanny-Momente, aber die sind immer noch sehr stimmig. Ich habe die alle noch mal geguckt, ja, vor einer nicht allzu langen Zeit so. Das fängt ja wirklich dann erst an so ab. Ich bin ja großer Fan von 5, also spätestens ab 6 bis Vollkatastrophe, aber auch schon 4 ist ja schon so, also so, aber trotzdem, gerade die ersten beiden sind sehr gut gealtert immer noch. Also du musst die nicht rebooten, auf gar keinen Fall, deswegen muss da schon auch ein bisschen mehr kommen, als das Ganze einfach nachzuerzählen. Wenn sie aber sagen, sie wollen sich auch viel näher eben an der Novel-Vorlage orientieren, dann halt mal schauen, ne?
Ja, ja, dann mal schauen. Aber dafür brauchst du halt aber auch das Spröde eines Barkers und vor allem halt auch die Eier, diese Spröde durchzuziehen, weil das ist ja das Ding, wenn man sich mal so wirklich ein paar Bücher von Barker, die länger sind, durchliest, dann ist das alles sehr lang, irgendwie fragt man sich die ganze Zeit, ja okay, was lese ich hier eigentlich, beziehungsweise worum geht's jetzt hier eigentlich, und irgendwann eskaliert's ja dann, und das Eskalieren ist dann teilweise in einer Drastik, ja, das ist halt auch schwer zu lesen sogar schon, ja, also ich finde, Barker hat's halt echt immer wieder geschafft, auch wirklich unangenehm, dass man sich unangenehm beim Lesen fühlt, so, ja. Also es also frage ich mich, ob das wirklich nochmal reproduzierbar ist.
Ja. Hm.
Ja. Aber wo wir bei gesteigertem Budget sind, ein Remake oder Reboot, bei dem ich mir da doch deutlich mehr Vorteile davon erhoffe, dass halt auch mehr Kohle im Spiel ist, ist Toxic Avenger. Ja? Kevin Bacon, Peter Dinklage und wer da alles noch mit dabei ist, so, und ja, hoffentlich ein bisschen mehr Budget als die alten Filme von Troma damals hatten. Und dann halt aber auch mit der Attitüde von Troma, es wäre ein Traum. Es wäre wirklich ein Traum, wenn aus dieser ja launigen Superheldenfigur, die kaum ein Schwein kennt, wenn daraus mal was Handfestes werden könnte. Ich meine, ich mag die alten Toxi-Filme, ich habe sie mir alle angeguckt, aber die waren halt alle, naja, billig. Sehr, sehr billig. Und jetzt mit so, ja, was sag ich mal, namhaften Darstellern und dann jetzt halt auch noch einem gewissen Budget, ich bezweifle.
Ich habe auch Bock drauf, also mag auch den Regisseur super gern. Wirkt halt ein bisschen so, als ob sowas wie Swamp Thing werden könnte mit ein bisschen mehr Highschool-Comedy drin oder so.
Ja, ich frage mich halt, ob diese wirklich perverse, einen Fick auf alles gebende und
das
halt
ist, ja,
und halt so auch schon immer rotzige, dreckige, schmierige Attitüde von Troma,
ob die irgendwie beibehalten werden soll.
Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube halt in einem heutzutage in so einem dann doch ja mit dem Cast auch so dann doch eher schon im Mainstream zugeordneten Film. Ich weiß halt echt nicht, ob die dann auch wirklich das so durchziehen können, wie natürlich ein Showmar, wie du gerade sagst, dieses Fick auf alles geben, jedem ans Bein pissen. Das kannst du, glaube ich, schwer noch machen. Jetzt gerade, ich meine, in der heutigen Zeit, die Filme sind ja auch alle schon ein bisschen Tage älter und hat nicht einen anderen Zeitgeist. Das ist halt genau das Ding so. Ich glaube, diese krasse Anarcho, so ein Anarcho-Dreh kriegst du da, glaube ich, nicht so richtig hin. Und dann ist halt die Frage, wie du so einen Toxic Avenger im Jahr 2022 hinstellst, wie du den inszenierst, was für eine Art von Humor das sein soll, wie weit er gehen kann, gegen wen der oder an wem er sich abarbeiten könnte, was die Meta-Message sein könnte. Also das ist ein bisschen schwierig halt so.
Ja, also ich glaube auch, dass das nahezu unmöglich ist. Also auch, ich bin mir halt auch der festen Überzeugung, dass Guy Ritchie auch gerne so einen dreckigen Vibe hätte, wie sowas wie in China essen sie Hunde, aber das kriegt man halt nicht einfach hin. Also ich glaube, das ist schon eine sehr hohe Kunst, wie diese Lasse Spang-Olsen-Filme so überhaupt Gewalt so beiläufig und rotzig und dreckig, aber gleichzeitig auch so Bestandteil des Lebens wirken zu lassen. Das kriegt man mit bestimmten inszenatorischen Mitteln ja gar nicht mehr hin.
Ja, es sei denn, sie gehen halt wirklich auch auf so einen billigen Look, um das irgendwie so zu vermitteln. Ne? Ich bin gespannt, wirklich.
Aber viel Budget, billiger Look. Also ich glaube, das weiß niemand zu würdigen. Wir würden, glaube ich, erkennen, okay, das hat einen billigen Look, war aber sehr teuer und will das alles so erreichen. Also auch so dieser Black Dynamite Look oder so, das ist halt wirklich ein Film aus den 2000ern, aussieht, als ob er in den 70ern entstanden ist. Ich glaube, das kannst du nur bis zu einem bestimmten Budget machen, weil du brauchst ja trotzdem auch Leute, die sich das angucken.
Ja. Ja, du, ich bin Trauma-Fan der ersten Stunde so und hab diese Filme früher alle geguckt und hab sie auch total nicht verstanden, aber ja, ich bin
also
gespannt.
Also, dass der überhaupt kommt, feiere ich total. Dass sie das wirklich überhaupt machen und wie Tilly gerade schon sagte, Regisseur ist ja hier Macron Blair, der aus dem Umfeld hier Green Room und so weiter großartiger Typ und der hat ja auch hier den I Don't Feel At Home
Anymore.
Und das, wie hieß er?
At Anymore. At Home in the World. Anymore.
Ja, genau. Der war nicht perfekt, aber war auch gut. Ich mag seine Handschrift. Der hat auch der schafft es halt so Indie zu machen, aber ein bisschen größer als das und irgendwie trotzdem dabei so sehr viele Leute abzuholen, habe ich das Gefühl. Also der hat ein gutes Händchen, glaube ich. Und ey, ich glaube, der Typ ist halt selber auch so ein Fan. So, also das glaube ich. Das ist wahrscheinlich wie Kevin Smith für Comics, ist er wahrscheinlich auch so für B-Stuff. Das kaufe ich dem, glaube ich, ab. Und ich meine, Lloyd Kaufman produziert ja auch mit. Showmar produziert ja mit. Deswegen, Bock habe ich auf jeden Fall. Ja. Bin nur gespannt halt, wie man das heute umsetzen
will. Ich könnte mir, also meine Hoffnung, ne? Ich sag mal so, meine Hoffnung wäre so ein bisschen wie Super. Shut up, Crime.
Ja.
Also wenn die es hinkriegen, sowas wie Super auf Toxic Avenger zu übertragen, dann wäre ich schon zufrieden.
Ja. Ja, das kann funktionieren, das stimmt, ja.
Man merkt so an unserem ganzen Gespräch, so als Metaebene, wie sehr wir uns freuen, dass Sachen, die wir früher gemocht haben, alle gerebootet und geremaked werden, aber wir am liebsten noch gar nicht möchten, dass irgendwas anders wird, eben weil sie alle schon so Kinder ihrer Zeit irgendwie sind. Also ich könnte mir zum Beispiel auch, wenn jetzt so Brut der Nacht, dieser Kabal von Clive Barker, wenn er heutzutage geremaked werden würde, das ist ja ein Film, der sich prima für so ein 100-Millionen-Dollar-Budget anbieten würde mit den ganzen Kreaturen und so. Aber gleichzeitig würden wir, glaube ich, dann auch denken, puh, das ist ganz schön daneben gegangen. Also das ist echt schwierig, diesen Zeitgeist irgendwie zu bewahren und auch diesen individuellen Look, den die Sachen damals hatten und der sie auch groß gemacht hat.
Ja. Deswegen, ja. Ich würde sagen, wir feuern noch mal so ein paar Titel einfach kurz raus, bevor wir dann so langsam mal Richtung.
Ich würde gerne noch einen so einen Hauptpick bei mir, weil dann wäre ich auch langsam, also beziehungsweise zwei, einen kommen wir wirklich ganz kurz, weil da gibt's noch nichts zu. Ich freue mich mega auf den neuen Jordan Peele, Nope. Der kommt am 22. Juli raus, wieder mit Daniel Kaluuya, Steve Yeun ist dabei. Man weiß nichts, nur kennt nur das Poster mit der Wolke. Es soll wieder was Horror-Terror-mäßiges werden, aber natürlich wahrscheinlich wieder in seinem Comedy-Mantel irgendwie, /Meta-Satire. Bin sehr gespannt, man weiß noch gar nichts, aber freue mich drauf. Und noch ein Pick bei mir, ich bin sehr gespannt auf The Pale Blue Eyes. Das ist der kommende Film von Scott Cooper. Den hatten wir hier mit Antlers ja auch nicht vor allzu langer Zeit. Der dreht einen neuen Film wieder mit Christian Bale, mit dem er auch schon bei Hostiles zugedreht hat. Und unter anderem Gillian Anderson und Robert Duvall. Kommt zu Netflix, Netflix-Produktion, glaube ich sogar auch. Und ist ein Film über einen Detective, gespielt von Christian Bale, der im Jahr 1830 in einer Militärakademie eine Mordreihe untersucht und als Support kriegt er an die Seite gestellt einen jungen Kadetten namens Edgar Allan Poe.
Okay.
Der später natürlich mal der große Fiction-Horror-Autor, Crime-Autor werden sollte. Ja, soll ein Mystery-Crime-Thriller werden und klingt mega spannend. Also fand ich einfach, ich habe nur das gelesen mit Edgar Allan Poe irgendwie, soll so ein bisschen quasi Prequel Edgar Allan Poe werden, kombiniert mit einer Serienkiller-Crime-Story in 1800. Klingt mega spannend. Soll Ende 2022 kommen, also, gibt noch kein genaues Datum, aber Bock.
Ja, Cooper ist ja auch ein Garant für Megaspannung, von daher, was kann schiefgehen? Nee, aber auf den habe ich auch in der Tat Bock. Also es kann auch sein, und da wäre ich auch über so einen Slowburn-Thriller-Ansatz nicht böse.
Nicht böse, ja. Also, ja. Also klingt einfach interessant, klingt super interessant. Kann alles werden, aber rein so Mystery-Thriller-Crime aus seiner Handschrift, bin ich dabei, ja. Ja. Dann gerne noch, dann feuert mal. Was habt ihr noch?
Ja, so? Dann feuere ich noch kurz Disappointment Boulevard ab. Der dritte Film von Ari Aster, wo es auch laut IMDb um ein intimes, Jahrzehnte umspannendes Porträt eines der erfolgreichsten Unternehmer aller Zeiten gehen soll. Also ging ein bisschen nach Citizen Kane mit Horrorfilmen. Anwandlungen. Joaquin Phoenix ist in der Hauptrolle. Ari Aster hatte den Film als 4 Stunden lange Nightmarish Comedy angekündigt. Und es wurde auch schon lange spekuliert, dass es eigentlich nur eine Langfassung von einem früheren Kurzfilm von ihm ist, der Beau heißt, beziehungsweise Beau is Afraid. Und es gab halt schon ein paar durchgesickerte Setfotos. Drehbuch ist auch schon ins Internet geleakt. Und dann wurde aber irgendwie gesagt, ja, das Projekt ist eingestampft, es kommt wieder irgendwie was Neues, aber dann gab es Fotos von Joaquin Phoenix am Set, wo er einen Bademantel anhat, auf dem auf dem Rücken Beau steht. Also es könnte schon sein, dass es sich um dieses ältere Projekt handelt, was aber relativ scheißegal ist, weil selbst wenn man das geleakte Drehbuch sich durchlesen sollte, weiß man ja trotzdem noch nicht, wie es umgesetzt wird. Und bei Ari Aster, wenn der sagt, ich mache eine 4-stündige Nightmarish Comedy, dann bin ich absolut gespannt. Hat auch noch keinen Starttermin. Es ist rumort, dass er irgendwie mit den Dreharbeiten bald fertig ist. Ob er 2022 überhaupt kommt, keine Ahnung. Aber ich wollte ihn trotzdem mit reinnehmen, weil für einen Dezemberstart oder so könnte das noch hinhauen.
Also er steht für 22 aktuell überall drin, aber ja.
Ja, aber es ist halt alles es ist noch nichts confirmed oder so.
Nee, aber ja, soll man sagen, mega Bock. Also ich meine, bei dem Track Record jetzt 2 der auf jeden Fall besten Genrefilme für mich in den letzten 10 Jahren abgeliefert.
Ja.
Klar, und dann auch noch mit Phoenix in der Hauptrolle, also dass der den Match will ich auf jeden Fall sehen, da bin ich richtig krass gespannt drauf, ja.
Ja, und es scheint auch mal eine andere Richtung zu gehen, also es könnte auch Horror-Elemente sein, aber es klingt wirklich eher wie so Citizen Kane, eher wie so ein, also auch wie so ein Paul Thomas Anderson-Stoff ein bisschen, finde ich. Deswegen, also ich glaube, er wird sich weiter von seinem bisherigen Stil entfernen, als zum Beispiel Robert Eggers mit Northman,
wäre zumindest so meine Prognose. Das glaube ich auch, ja.
Ja, ich bin gespannt.
Ja.
Und das war's?
So. Das war's. Ja, gibt noch nicht so viel mehr Infos dazu.
Ach nee, ich mein,
Mason Lane ist noch mit dabei, Amy
Ryan.
Daniel meinte weitere Filme.
Ach so, ja, das, also von mir nicht.
Okay, gut. Dann, was habe ich noch auf dem Zettel? Ich hatte noch Crimes of the Future. Der neue Cronenberg, der hier ein Erstlings- oder ein Frühwerk nochmal verfilmt. Und dann halt mit Viggo Mortensen, ein Horrorfilm. Mit Lea Seydoux, Kristen Stewart, Scott Speedman. Ja, Ich bin gespannt. Cronenberg gucke ich mir mal gerne an.
Klar, ja.
Dann habe ich noch, was hatte ich noch? Ich hatte noch hier The Killer von David Fincher. Der soll wohl für Netflix kommen. Mit Michael Fassbender über einen Killer in der Sinnkrise, aber der trotzdem, also der halt irgendwie so eine Art Gewissen entwickeln soll und dann trotzdem weiterhin engagiert wird. Mit Tilda Swinton noch in der Nebenrolle oder beziehungsweise als weitere Hauptrolle. Fincher, Fassbender, Swinton. Über einen Auftragskiller. Ja, ich glaube, das ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Aber deutlich mehr Bock auf, oder der Netflix-Film, auf den ich deutlich mehr Bock habe, ist dann tatsächlich, und das wäre noch so ein weiterer heißer Kandidat von mir, Havoc von Gareth Evans. Da sind die Dreharbeiten, soweit ich jetzt mitbekommen habe, auch abgeschlossen. Es geht um Tom Hardy, der hier so einen Polizisten spielt und irgendwie nach und Drogendeal geht schief und der muss sich dann irgendwie durch die ganze Unterwelt kämpfen. Und nach Gangs of London durch die Unterwelt kämpfen, da muss ich sagen, da habe ich einfach gar keine Zweifel mehr, dass ja. Evans hier wieder ein richtiges Feuerwerk abbrennen wird. Ich habe ja schon sehr früh durch Insta irgendwie so ein paar Vorbereitungen, irgendwie hat er ja schon mal bekannt gegeben, auf so einer anderen Seite hat er auch nochmal so ein Kurzreel gemacht zu Vorbereitung zu Havoc. Ey, und wirklich allein diese Vorbereitung, wenn ich mir vorstelle, wie das am Ende übertragen bei Netflix ist, und auch gerade Netflix, die mit The Night Comes For Us gezeigt haben, dass sie halt schon solche Filme einfach mal gewähren lassen und wirklich harte Bretter abliefern wollen. Deswegen Havoc steht bei mir auch sehr, sehr weit oben auf der Liste.
Das wird gut. Ja, und wenn wir, ich meine, wir machen halt nur Filme, aber auch Gangs of London Season 2 freue ich mich.
Ja, da freue ich mich auch drauf.
Die ist ja auch überfällig. Ja,
ja. Da freue ich mich auch.
Ja, deswegen, also die Hellraiser-Serie hatte ich jetzt auch nur so mit reingenommen. Natürlich hatten wir uns jetzt.
Ja, ja, klar, aber der Link zum Film ist ja da. Ey.
Ja. Und vielleicht auch jetzt gegen Ende nochmal erwähnen: Wir haben jetzt auch nur Sachen rausgenommen, die wir auch noch nicht gesehen haben. Also, worauf wir uns freuen, wovon wir aber noch nichts außer vielleicht maximal einen Trailer gesehen haben. Also, falls ihr jetzt denkt, hey, wieso wurde Film XY noch nicht erwähnt, den habt ihr auch auf irgendeinem Festival gesehen, der kommt nächstes Jahr. Wir haben nichts genommen, was wir schon gesehen haben.
Genau. Deswegen habe ich noch Bullet Train, der neue David Leitch. Weil das klingt halt irgendwie echt auch, also das klingt halt nach einem spaßigen Actionfilm, ne? Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Terry Henry, Zazie Bates, Michael Shannon, Masioka, Logan Lerman, in allem Zug, Sandra Bullock irgendwie und irgendwie alle irgendwelche Profikiller und alle müssen irgendwie in dem gleichen Zug wahrscheinlich sich ans Leder so. Könnte lustig werden, keine Ahnung, könnte auch ein echter Rohrkrepierer werden, aber David Leitch hat eigentlich schon, was amerikanische Action angeht, ein ganz gutes Händchen.
Ja.
Dann habe ich noch The Deer King. Der ist schon erschienen in Japan. Das ist ein Anime-Film von zwei ehemaligen.
Nee, du hast den ja gar nicht gesehen, gell?
Nee, ich habe den noch nicht gesehen.
Okay.
Ich hoffe, der kommt jetzt dann irgendwie mal jetzt hier zu uns. So. Das sind zwei ehemalige Zeichner der Ghibli-Studios, Masashi Ando und Masayuki Miyagi. Und hier geht's auch um so eine, Prinzessin Mononoke-artige Geschichte über, weiß ich nicht, eine Industrialisierung, die die Natur gefährdet und irgendwie aber auch, den irgendwie über einen medizinischen Fortschritt in Zeiten des Aberglaubens und so weiter. Also irgendwie sowas habe ich gesehen und das klang für mich alles schon so, sag ich mal, vertraut und angenehm. Und dann habe ich die Bilder dazu gesehen. Da muss ich sagen, das wirkt deutlich mehr nach Ghibli für mich, wie zum Beispiel jetzt dieser 3D-Film, den der Sohn gemacht hat, den Goro.
Ach so,
Earwig oder irgendwie sowas.
Schwer verdrängt, genau.
Ja. Ich kann es ja mal ein bisschen abkürzen, der ist gut.
Welcher?
Also den hätte ich auch, aber den habe ich an Sieges schon gesehen gehabt.
Den Deer King?
Deer King, den hatte ich am Sonntag noch geguckt.
Ah, okay, du Glücklicher. Ja, cool, dann freue ich mich drauf. Also auf den habe ich wirklich Bock, weil ich mag die Bilder, das wirkt alles wirklich wie alte Ghibli-Schule und eben halt nicht wie diese Neuversuche oder halt eben so ein bisschen das, was Goro da versucht hat. Tut mir auch leid für ihn, dass er irgendwie scheinbar keinen richtigen Fuß auf die Beine kriegt, wenn jetzt der Vater sogar noch aus dem Ruhestand nochmal zurückkehrt und sagt, ey, ich muss nochmal einen machen. Aber The Deer King scheint schon irgendwie in die richtige Richtung zu gehen.
Also war der zweitbeste Anime, den ich dieses Jahr gesehen habe. An Bell kommt natürlich nichts vorbei bei mir, aber der war schon stark.
Ja, cool, da freue ich mich drauf. Ja. Und dann habe ich natürlich, weil, ey, ich bin auf jeden seiner Filme gespannt, Decision to Leave, der neue Film von Park Chan-wook. Der erste nach The Handmaiden. Und es ist irgendwie so ein Crime-Mystery-Thriller über einen Polizisten, der irgendwas mit seiner Tochter, glaube ich, irgendwas mit seiner Tochter passiert oder so. Keine Ahnung. Und mit seiner Frau. Und ja, ich habe es mir nicht so genau durchgelesen, nur das habe ich so gesehen, dass der da ist oder dass er kommen soll und dementsprechend bisher hat der Mann mich eigentlich mit keinem Film ernsthaft enttäuscht. Ich habe durch Wah, nochmal darauf zu sprechen zu kommen, auch nochmal, da beschäftigt sich eine Folge mit Lady Vengeance und da ist mir auch nochmal Lady Vengeance in den Sinn gekommen, dass ich mir den auch nochmal angucken muss demnächst oder wieder angucken muss. Und ja, ey, der Typ hat einfach einen Track Record, der sensationell ist und deswegen bin ich sehr davon überzeugt, dass Decision to Leave offen wieder ein Film sein wird, der mir gefällt.
Ihm haben wir ja auch Florence Pugh eigentlich zu verdanken mit diesem Die Libelle. Das war ja auch das erste, wo sie eigentlich zu sehen war, diese Serie, die er da gemacht hat, die im Original, wie hieß die? Das ist die Drummer Girl.
Drummer Girl, ja.
Ja, also er hat auch mal nebenbei nochmal Florence Puck groß gemacht. Und
ich glaube, du die schon
joggst, ausgesprochen, oder?
Pew, ja.
Pew?
Ja.
Okay, ich wollte nicht Pew sagen, weil ich dann noch Pew, Pew, Pew gesagt hätte. Aber
so halt. Und wenn du die schon droppst, dann kann ich ja, wann ist deine Menschen zuerst noch was, Daniel?
Nee, das war's.
Okay, weil dann kann ich direkt überleiten, weil wenn wir schon bei Florence Pugh sind, ich freue mich noch auf Don't Worry, Darling, das ist der neue Olivia Wilde Film mit Florence Pugh, Harry Styles, ja. Chris Pine und Wilde spielt auch selbst mit, kommt im September 22 in die US-Kinos und geht um ein Ehepaar, Florence Pugh und Harry Styles, die in so einer utopischen experimentellen Community leben, irgendwie in Kalifornien in den 50ern. Und sie merkt irgendwann, dass das, glaube ich, irgendwie nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Klingt ein bisschen so wie, keine Ahnung, Truman Show oder so ein bisschen. Also, dass die da anscheinend in so einer Community,
ja,
in einer vorgegaukelten,
Stepford, ja,
vorgegaukelten Community leben, aber irgendwas stimmt da nicht so. Weiß ich nicht, bei dem Cast, E-Bock und alles, was Florence Pugh macht, ist eh fantastisch. Also, gucke ich eh. Dann habe ich noch
Black Widow fantastisch.
Nee, aber der Film war Dreck, aber Florence Pugh war gut. Und jeder Film, den sie mitspielt, wird auf jeden Fall immer mindestens um einen Stern hochgehoben, nur weil sie dabei ist, weil sie einfach super ist. Dann habe ich
auch alles, was Olivia Wilde macht, ist fantastisch.
Das stimmt, sie ist auch sehr gut, ja.
Aber Booksmart. Auf das Fass will ich jetzt
Hat ja bisher nur Booksmart gemacht. Ja. Also Schauspielerin auch oft gut, aber da hat sie natürlich auch viel
anderen
Kram. Und sie hat noch ein Untitled Sony Marvel Projekt announced. Was kann da schief gehen?
Alles. Dann habe ich noch Dark Harvest, das ist der neue David Slade-Film. Hier Hard Candy, 30 Days of Night und so. Da geht's um, das ist eine Jugendbuchverfilmung. Da geht's darum, dass in so einer kleinen Stadt einmal im Jahr ein Ritual stattfindet, wo Jugendliche sich gegen so eine böse Entität verteidigen müssen. Und wer es überlebt, darf aus der Stadt fliehen irgendwie. Ganz, ganz weird. Also es klingt eher so nach so einem Coming-of-Age-Horror-Ding. Klingt aber ganz cool. David Slade mag ich auch. Er kommt auch im September 22 in den USA zumindest raus. Den kommenden Evil Dead Rise, so mit Vorsicht auch da natürlich, ne? Von Lee Cronin, Raimi und so sind als Produzenten am Start, ist aber halt nicht mehr von Alvarez wie das Remake vom ersten, beziehungsweise das Reboot. Geht jetzt hier darum, dass das Necronomicon in der Stadt auftaucht, Hochhaus-Horror, ja, also klingt eher wie ein Dämoni-Remake. Kommt im Oktober.
Jason Goes Manhattan.
Ja, kommt am 21. Oktober zu HBO Max, direkt auch kein Kinofilm mehr. Soweit aktuell der Stand. Ich habe da nichts anderes gelesen. Oder es kommt wieder ein Parallel-Release, aber auf jeden Fall auch da schon dann im Streaming im Oktober. Ey, ich mochte das Remake ja super gerne, oder das Reboot, den neuen Evil Dead, sehr gerne. Mal gucken, ob der da rankommt irgendwie. An Blut soll es nicht hapern, weil haben ja wohl irgendwie nochmal die Blutgalonen des letzten Evil Dead übertroffen, so. Aber ob es dann ein guter Film wird, heißt ja auch noch nichts so. Aber mal gucken.
6500 Liter.
Ja, das ist doch mal. Was hatte
Evil Dead von 2013 hat halt angeblich 250.000 Liter. Da relativiert sich halt auch schon wieder.
Ja, wird man sehen. Mal schauen. Dann habe ich noch Beast auf der Uhr. Das ist der neue von Balthasar Kommakur. Idris Elba kämpft gegen den Löwen. Mehr weiß man noch
gelesen, ja,
nicht. Weil man weiß man noch gar nicht. Aber ja, stellt sich auf die Liste. Sommer 2022 soll der kommen. Dann der neue von Maria Schrader, She Said. Da geht es über den Weinstein-Skandal. Habe ich mal vor sich mehr aufgeschrieben. Im November soll der kommen nächstes Jahr. Ja, gut, Halloween Ends in Klammern so. Ich werde ihn eh gucken. Ich fand ja Kills nicht so schlecht wie alle anderen. Kommt natürlich wieder Halloween nächstes Jahr, das Finale. Aber Tino meinte ja schon, Halloween Never Ends, wissen wir auch alle. Dann der neue Damien Chazelle kommt nächstes Jahr im Dezember, der Babylon. Wo es eben quasi geht um einen Film so von Stumm zu Tonfilm, wird ein Hollywood-Film. Aber ja, ey, was soll ich bei ihm sagen? So eine La La Land Whiplash, das wird bestimmt sicher nicht schlecht. Dann hatte ich mich gewundert, ich hatte einer von euch, nimmt den mit drauf. Killers of the Flower Moon, der neue Scorsese.
Ey, also.
Ja, der kommt ja never ever irgendwann.
Wieso?
Meinst du, er kommt?
Ich glaube, ja, da gibt es doch schon Bilder.
Der ist doch jetzt geplant für Dezember 22.
Die NFTs sind doch schon produziert.
Genau, alles schon am Start. Und ja, geht ja um diese Reign of Terror-Serienkillergeschichte aus den 1920ern. Gut, Standard, ne? Setzt man sich mal drauf.
Also ich, wenn der, also, das sind so Selbstverständlichkeiten. Weiß ich nicht.
Ja, okay.
Ja, also neuer Scorsese kommt raus, den gucke ich mir an.
Ja, so. Ich hatte jetzt so ein
Name-Dropping. Ich glaube auch nicht, dass der nächstes Jahr ins Kino kommt. Also, das ist jetzt mein Hot Take, das sage ich jetzt.
Aber soll der nicht direkt zu Apple kommen? Ist das nicht ein Apple-Projekt?
Der wird 2023 auf der Berlinale seine Weltpremiere feiern. Das sage ich jetzt mal.
Oha. Na gut. dann nehmen wir ihn vielleicht Ende nächsten Jahres nochmal wieder ins in die Preview-Folge rein. Aber gut, Name-Dropping gemacht, fertig so. Ja, und damit wäre ich auch so durch. Das waren so meine.
Aber da seid ihr richtige Schweine wieder. Wo ist dein Blackphone? Den wollte ich nämlich auch erst reinnehmen. Da dachte ich wieder, dass dann wieder das Gelache, der hat ja auch den was vom Evil gemacht. Den ich aber auch nicht so schlecht finde. Hey,
das ist, Sinister, das ist, fand ich das ist toll. Echt so ein Film, ja, den werde ich gucken, aber ich habe da gar keine Gefühle jetzt schon zu. Also das Film, die Filme, die ich jetzt hier genannt habe, sind wirklich alles Filme, die habe ich fest auf der Liste. Blackphone ist so, ja, wenn er halt dann irgendwann da ist, wird er halt geguckt, aber da habe ich jetzt wirklich keinerlei Vorfreude drauf.
Okay, aber wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich Scream gucken darf oder Blackphone, würde ich Blackphone gucken.
Ja, siehst du, und deswegen reden wir auch nicht miteinander. Nein, also klar, wird geguckt so, aber ich habe da jetzt, ich habe auf wegen Jude Law auch Bock so, aber es ist echt kein Film, wo ich jetzt drauf hinfieber.
Blackphone, für mich. Da haben wir den Trailer in der Sendung abgebrochen, weil Antje gemeint hat, der wird schon wieder alles verraten. Und wenn ich mir, wenn das schon wieder so ein Film ist, der es nötig hat, in seinem Trailer alles zu verballern, dann.
Das ist ja eine Mutmaßung und.
Okay, ja. Dann sag mir, dann. Ich gebe dir jetzt mal.
Ich habe den Trailer nicht geguckt.
Ich gebe dir bis zum nächsten Jahr Zeit. Such mal einen Trailer raus, der richtig viel von dem Film verraten hat und der Film am Ende, der dabei rausgekommen ist, trotzdem gut war.
Okay.
Ja? Mach das mal bitte.
Mach ich.
Ich würde sagen, du hast Schwierigkeiten, einen zu finden.
Ja, da zeige ich dir einfach den Dune-Trailer und fertig.
Ja, okay.
Ja. Naja, du hast schon recht. Also ich habe ihn ja auch deswegen nicht geguckt. Also ich versuche ja sowieso bei Horrorfilmen meistens die Trailer zu vermeiden, weil oft die letzten 2 Minuten im Film zu sehen sind und man es aber erst 10 Minuten vor Ende wieder realisiert. Ach ja, stimmt, diese Einstellung war ja noch gar nicht da. Das ist dann wahrscheinlich so der Schlussmoment. Das nervt halt so ein bisschen. Und wo wir schon bei Schlussmoment sind, soll ich jetzt mal weniger Land zum Schrecken vom Amazon überleiten.
Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon.
Ja, mit André auch gleich zum 7. Mal in West Side Story gehen kann und pünktlich kommt.
Ich habe noch nicht mal gesehen, also von daher.
Ja, es war auch ein mega Diss, jetzt jemand mit West Side Story dissen zu wollen.
Ich kann sagen, ich wollte ihn ja auch sehen, aber.
Ja, ja, ich auch.
Ist auch gut.
Ja, ist auch gut, ja.
Nee, aber ja, dann hau doch mal raus. Lösen wir erstmal auf vom letzten Mal nochmal. Also,
ja, stimmt, das muss Daniel, ich weiß nicht mehr, was es war.
Naja, es war, natürlich war es Underwater. Genau. Ah ja, nachdem wir schon einen Film des Drehbuchautors von Underwater vorgestellt hatten, habe ich mir gedacht, komm, viel leichter kann ich es euch nicht machen, indem ich.
Und ich hatte ja The Shallows gesagt, aber Tino war mit Underwater schneller und der Guess war schon sehr, sehr gut, von daher war es das natürlich auch.
Ich habe was rausgesucht, damit ich nächste Woche nochmal darf. Den einzigen Tipp, den ich euch im Vorfeld geben kann, dass ein Name von einer der beteiligten Personen heute schon mal irgendwann gefallen ist. Und es geht um eine 5-Sterne-Review. Und ich habe eine Sache, wo ein direkter Titelbezug ist, umgeändert in eine Beschreibung. Mhm. Und los geht's. Also, ganz ehrlich, ich habe selten einen so mysteriösen und auch abgedrehten Film gesehen. Und er ist doch sehr packend, weil man regelrecht mitfiebert. Also kurz um ein absolutes Muss. Man merkt definitiv, dass derselbe Produzent war wie von einer der meist ausgezeichneten Horrorfilme aller Zeiten. Also da würde jetzt eigentlich der Name stehen, aber dann ist es zu einfach. Aber es ist halt einer der meist ausgezeichneten Horrorfilme aller Zeiten. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe den Film beide gesehen, aber auch schon wieder verdrängt.
Also es ist eine 5-Sterne-Wertung zu einem Film, den wir wahrscheinlich nicht so geil finden.
Ja.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Also das hoffe ich, sonst war das auch gleichzeitig letzte Ausgabe-Genre geschehen.
Und der Produzent hat auch den mit meist ausgezeichneten Horrorfilm aller Zeiten. Was ist denn jetzt der meist ausgezeichnete Horrorfilm aller Zeiten?
Einer der.
Ist das jetzt sowas wie Jaws oder ist das jetzt eher sowas wie Hereditary? Ist Hereditary ausgezeichnet? Auch nicht so viel.
Ne? Ja, aber voll.
Eher Exorzist oder sowas wahrscheinlich.
Ja, genau, ne?
Aber wer hat Exorzist produziert?
Ja, aber ich würde sagen, also das kann ich euch als Tipp, dass neuere Filme tendenziell mehr Awards winnen können, weil es inzwischen auch mehr Award-Verleihungen gibt. Also er ist das Einzige, gebe ich euch mit, er ist nach 2000 entstanden.
Der Film,
das habe ich auch einfach nur gesagt, damit ihr jetzt euch komplett selbst verwirrt, weil ihr denkt, das ist bestimmt was aus 2002.
Nee, also Entschuldigung, der Film, der die meisten Auszeichnungen erhalten hat, ist nach 2000 entstanden oder der Film, zu dem diese 5-Sterne-Wertung existiert, ist nach 2000 entstanden?
Oh, beides. So, das war's.
Hätte sich Produzent gesagt, wäre ich über Andy Muschietti S vielleicht irgendwie auf Mama oder sowas gekommen. Aber Produzent, das ist jetzt die schwierige
Selten
Frage. Ich
habe einen so mysteriösen und auch abgedrehten Film gesehen. Man fiebert regelrecht mit. Das Fieber ist jetzt aber auch kein Hinweis darauf, dass es Jacob's Letter ist. So, das war's.
Abgedrehten.
Und du hast eben, nur um es zu wiederholen, du hast gesagt, wir haben den beide gesehen, aber wir haben den beide schon wieder verdrängt.
Würde ich mutmaßen. Ich guck mal bei Letterboxd, aber...
Abgedrehten Film. Horror.
Vielleicht bedeutet das auch einfach nur, dass er fertiggestellt wurde und ich verstehe die Review komplett falsch.
Oh. Wie hieß denn dieser dumme Kackfilm? Also ich tippe darauf, dass es irgendein Film aus dem Blumhouse-Universum ist.
Oh Daniel, es kann sein, dass du ihn nicht gelockt, aber du lockst ja eigentlich alles, oder? Ja, also André hat ihn gelockt, du nicht.
Okay.
Dann hast du ihn vielleicht doch nicht gesehen, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du den nicht geguckt hast.
Ja gut, wenn oh, das wird jetzt natürlich schwierig.
Ich komme über diese Produzentennummer da leider nicht rauf, weil ich da keinen, da habe ich nicht mal so den, da hast, das habe ich nicht im Ärmel immer, wer die Produzenten waren von den Filmen.
Ja, das habe ich auch extra deshalb genommen, weil mich das auch komplett verwirrt hätte.
Okay, dann muss ich irgendwie raten, ich weiß es echt nicht. Du hast ja schon gesagt, du willst nochmal dran sein, von daher.
Ja.
Ja, aber irgend sowas muss es sein, irgend so ein Quatsch, überdreht, Horror, Produzent,
soll ich noch einen Tipp geben, der euch auch hoffentlich nicht hilft?
Nochmal.
Von allen Leuten, die ihn gesehen haben, denen ich folge, hat Christian Fink die höchste Wertung gegeben.
Ey, pass auf, ich habe keine Ahnung, ich sag jetzt sowas, ich weiß nicht mehr genau, ob ich den wirklich auch den richtigen Film meine. Ich sag jetzt sowas wie 13 Geister.
Boah, ey, das ist echt schwer.
Guck mal, da hätte ich gar nicht gedacht, dass der wäre bei mir eher so 1995 erschienen, aber der ist aus 2001. Mhm. Aber vielleicht ist es ja auch.
Also, wenn Chris die höchste Wertung gibt, dann ist es wahrscheinlich ein Slasher oder so.
Ja, naja.
Also, es kann nichts Lustiges sein, nichts mit Geistern, weil Chris hasst Geisterfilme, Chris hasst alles, was lustig ist.
Okay.
Boah, keine Ahnung, ist echt schwierig.
Jetzt sag halt einen Film, Mann.
Ja, es ist...
Er will doch eh nächste Woche nochmal. Sag einen
ja,
Film.
Ja, ich weiß. Aber ich könnte es ja noch schaffen.
Also seine Review versucht es auch sehr, sich schön zu reden.
Okay, mich. Alles klar. Dann
wieso
sag...
Wieso hat Letterboxd wieder Blut an der Schrift?
Weil du wahrscheinlich schon auf Bildschirm gespuckt hast vor lauter Raserei hier. Dann sag ich The Purge. Ja.
Was sagst du?
The Purge. Sag ich The Purge. Keine Ahnung.
Wie wird
das
geschrieben, damit ich es mir aufschreiben kann?
Ist ja eh Quatsch, okay. weil Daniel
aber
den eh gelockt hat.
Ist ja eins von beiden.
Ist es nicht, weil Daniel den gelockt hat. Es müsste ein Film sein, den Chris hoch bewertet und Daniel nicht gelockt hat. Mir fällt das nichts ein. Deswegen
nee, überlegt. Nicht hoch, nur am höchsten von allen.
Es heißt ja schon. Mindestens 3,5.
Das heißt in dem Fall 3 Sterne.
So.
So, aber genug des Schabernacks. Ob ihr richtig steht oder nicht, seht ihr 2022 oder machen wir das trotzdem? Nee, auflösen können wir schon nächstes Mal.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Na gut, dann seht ihr es schon wann, weil wann kommt nämlich die nächste Episode und worum geht es in der nächsten Episode? Und wo muss man uns überall folgen?
Also, ich glaube, die nächste Folge kommt erst am letzten Wochenende des Jahres, oder? Weil wir werden nicht an Weihnachten aufnehmen. An Weihnachten?
Nee, genau. Also sie wird ein bisschen außerhalb der Reihe kommen, wahrscheinlich auch nicht auf den Montag, aber sie kommt noch irgendwie, wenn alles möglich ist in diesem Jahr. Spätestens aber dann irgendwie kurz nach Neujahr. Aber wir versuchen es noch in diesem Jahr und das wird dann der besagte Recap.
Genau.
Ja.
Und ansonsten, ja, folgt uns bitte gerne auf allen Plattformen, die euch zur Verfügung stehen. Wir sind überall vertreten, fast überall.
Und also, benutzt auch diese neue Bewerten-Funktion von Spotify, die André jetzt nochmal in 90 Minuten kurz schildern wird, wie die funktioniert.
Du meinst 90 Sekunden, wenn überhaupt. Nein, man kann es ja auf Spotify auch wie bei, auch bei iTunes Podcast bewerten. Allerdings hat noch nicht jeder die Funktion. Ich habe sie auch selber noch nicht, weil Spotify die halt eben nur nach und nach an die User ausrollt irgendwie. Also wenn ihr sie noch nicht findet, dann habt ihr sie einfach noch nicht freigeschaltet bekommen. Aber wenn, dann ist oben jetzt unter dem Podcast Namen zu sehen, so Sterne 1 bis 5, 1 schlecht, 5 gut. Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns da alle eine gute Bewertung abgibt. Auch wenn ihr die vielleicht unseren Podcast woanders hört und Spotify nur für Musik nutzt, trotzdem vielleicht gerne mal reinklicken und gerne mal eine Bewertung da lassen.
Ja, so, dann können wir jetzt zum Ende kommen, der kürzesten Genre-Geschehen-Folge aller Zeiten, wie Daniel das sehr weitsichtig und absolut richtig am Anfang angekündigt hat.
Naja, hätte André jetzt eigentlich mal einen Titel genannt, ja, dann hätten wir das vielleicht auch geschafft.
Ja, genau. Ja, meine 20 Minuten Denken haben es leider verhindert.
Ja. Ja. Und die war ja wie diese eine Szene in Memoria, aber dazu später mehr.
Dazu später mehr, genau. Und ansonsten, ja, bleibt uns nicht viel übrig, als einmal noch Danke zu sagen, dass ihr uns jetzt hier so fast das Jahr über begleitet habt und uns ja wirklich schon so als kleine treue Gemeinde irgendwie unterstützt. So, das fand ich sehr schön, mit wie viel Liebe teilweise so gewisse Insider oder auch schon Sachen irgendwie rangetragen worden sind oder wie reagiert wurde so. Also finde ich sehr nett, finde ich sehr cool. Vor allem die ganzen vielen Tipps oder beziehungsweise die Klassiker, die wir auch mal hier nochmal vorstellen sollen oder mal uns also von unserer Meinung aus her betrachten sollen.
Da haben wir noch viele. Ne?
Also, da haben wir auch noch
kommt,
viele.
Aber das kommt alles noch, ja, also, keine Angst. Ne?
Genau. Ich fand das nur halt schon sehr schön, dafür, dass wir halt jetzt noch nicht so lange auf der Bildfläche sind oder auf der Hörfläche, dass dann schon so direkt irgendwie die Teilnahme an der ganzen Geschichte, das Partizipieren irgendwie, dass das alles so schon wirklich schön und breit angelaufen ist und vorhanden war und so. Also das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal ein kleines Dankeschön an euch da draußen.
Hey, und ihr fragt ja auch ständig, wie ihr uns irgendwie auch manchmal supporten könnt und sowas. Ey, größter Support, teilt den Podcast. Erzählt weiter. Ja, verbreitet die frohe Kunde so. Ich glaube, es gibt immer noch viele Menschen, die es nicht mitbekommen haben. So, ich meine, Podcast ist natürlich auch ein weites Meer. Von daher, ey, erzählt gerne einfach jedem von diesem Podcast, der Bock auf Filme hat. Und das ist unser größter Lohn.
Genau. Und ansonsten wünschen wir
deswegen
euch noch.
Also auch Olaf Scholz gerne in der Neujahrsansprache erwähnen. Wir wissen ganz genau, du hörst das jede Woche hier.
Ja. Und ansonsten wünschen wir euch erstmal frohe Weihnachten, oder?
Ja,
genau.
Ja.
Schöne frohe Geschenke, gutes Essen, viel wenig Stress, viel Ruhe und
Zeit zum Filme gucken.
Ja, genau, Zeit zum Filme gucken, Zeit, um unsere Podcasts vielleicht nochmal zu hören, vielleicht den einen oder anderen Tipp nochmal sich irgendwie rauszufischen. Und ansonsten sehen wir uns
auch mal mit der ganzen Familie an Heiligabend einfach mal eure Lieblingsepisode komplett mit der Familie hören.
Ja.
So wie Stevo jede Weihnachten macht.
Und direkt danach, direkt danach Exil gucken.
Ja, bitte.
Gut, das war's an dieser Stelle. Auch nochmal hier kurz der Hinweis, ne? Schaut auch gerne bei Fred Kabet vorbei, die freuen sich bestimmt auch und wünschen euch ebenfalls frohe Weihnachten. Und ansonsten, ja, hoffe ich, wir hören uns spätestens gegen Ende des Jahres wieder, wenn wir dann einmal Revue passieren lassen, was uns so sehr gefallen hat. Macht's gut!
Wenn ihr nicht den ganzen Podcast mit eurer Familie hören wollt, dann guckt wenigstens einen Film aus dem Kino-on-Demand-Angebot.
Oder das.
Eingehauen.
Tschüss!
Ciao!